Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, der gerade unterwegs ist.
Genau, mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, im besten Fall sind wir beide noch immer unterwegs beim TCR und deshalb gibt es heute keine neue Folge für euch. Aber wir haben feinstens kuratiert eine unserer alten Folgen rausgeholt und neu abgelodet und die könnt ihr euch jetzt anhören.
Eine der besonders guten Folgen haben wir ausgesucht und Flo, ich muss ansagen, im besten Fall sind wir noch unterwegs, das stimmt, aber vielleicht im noch besseren Fall sind wir nicht mehr unterwegs, wenn wir vielleicht schon im Ziel angekommen sind. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wann man das hört. Nicht mehr unterwegs zu sein, könnte sein, dass wir ausgeschieden sind, das hoffen wir nicht. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns die Daumen drückt, wenn ihr reinschaut, wenn ihr uns auf den sozialen Medien verfolgt, wenn ihr auf dem Live-GPS-Tracker schaut. Alle Infos dazu, die Bandroads, die Checkpoints, das GPS-Tracking, alles findet ihr, die Starterliste unter der Episode in der Beschreibung, im Text, in den Shownotes. Und wir werden jetzt einfach weiterfahren und alles geben.
Und ihr habt viel Spaß mit einer unserer alten Folgen.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Nein, es wäre umgekehrt besser gewesen, aber ist egal. Dem Podcast, wo ich zur Abwechslung mal nicht weiß, was wir tun. Nein, doch schon, ja.
Es war heute richtig schlecht.
Ich finde, es ist gut eingestellt, egal was die anderen sagen.
Ja, das nehmen wir gleich so, wie es ist, ist egal. Straps hängt ein bisschen her, weil er hat heute beim Indoor-Training im Keller, wollte er sich besonders auszeichnen, weil er heute ein bisschen angeben hat müssen vor unserem heutigen Gast gleich.
Ja, mein Ohr schaut aus wie so eine ausgetrocknete Rosine, ein bisschen blau und ausgequetscht. Das waren ein paar Mal Laktatentnahmen heute nötig oder sind gemacht worden. Und gemacht worden fachmännisch von Max Kinselbauer, der uns beide, kann man sagen, coacht und trainiert. Mich seit über 5 Jahren und Flo dich vorübergehend projektbezogen.
Hasse 3 Monate. Ja.
Und wir haben in einer unserer früheren Staffeln schon einmal eine Folge aufgenommen. Das war im Jahr 21. Müsst jetzt nachschauen, welche Folge das war. Da haben wir schon über ein paar Sachen geredet, aber wir haben uns heute gedacht, wir gehen einfach nochmal ein paar Fragen auf den Grund, die der Flo und ich immer wieder kriegen, die du, Max, immer wieder kriegst und unterhalten uns über Vorbereitung auf Langdistanzrennen am Radl.
Dere.
Servus, Max.
Und thematisch passt es natürlich auch ganz gut, weil wir möchten all unsere neuen Hörerinnen begrüßen, die sich vorgenommen haben, 2024 wird mein Jahr, ich fahre ein Ultrarennen und wie fange ich an, was ist zu tun, was muss ich trainieren und die Fragen werden wir heute jetzt beantworten.
Magst du kurz, Max, ein bisschen was kurz von dir erzählen, wie du mit dem Sport in Berührung gekommen bist und was so deine Schritte waren, dass du dorthin kommst, wo du heute bist, nämlich dass du schon viel Erfahrung gesammelt hast mit Athleten und Athletinnen, die du betreust.
Ja, wir haben es in der ganz alten Folge, glaube ich, schon mal das meiste gesagt, aber mit dem Sport in Berührung gekommen bin ich über die 2007, 2008, sowas haben wir uns kennengelernt und seither mehr oder weniger kontinuierlich den Weg gemeinsam gegangen. Und so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Ja. Bin selber, sag ich mal, multisportiv, nirgendwo richtig gut, aber aber schon sehr viel ausprobiert und gemacht. Und ob es Spielsport ist oder Leichtathletik oder Triathlon. Und ja, so habe ich quasi ein paar Facetten. Und der Ultrasport ist immer größer geworden, also das Ultracycling. Und seit 5 Jahren, 6 Jahren, so irgendwo in der Richtung, machen wir gemeinsam das Training. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Dann habe ich Anfragen gekriegt von anderen Leuten. Und dann hat sich das Ganze entwickelt. Und bin generell schon im Straßenradsport sehr interessiert gewesen immer. Und das ist einfach gewachsen, sage ich jetzt einmal.
Du schaust mir an, ich habe weder einen Schummelzettel vor mir noch eine Vorbereitung dabei.
Also für den Monolog bin ich auch nicht vorbereitet.
Nein, ich wollte nur die Möglichkeit geben, dich einzuklinken, damit nicht der Max und ich zu viel reden.
Ja, ich bin der Flo, ich bin Co-Host von dem Podcast.
Ja, mein Höhepunkt habe ich erreicht mit dem Flo natürlich. Mann.
Und Herr interessiert zu.
Wie trainiert man am besten für Ultraradrennen? Wollte der Flo wissen, aber er traut sich nicht selbst fragen.
Naja, vielleicht die passendere Frage wäre, wie muss man benannt sein, damit man so ein Ultra-Cycling-Event absolvieren kann? Und da gibt es ja da ein paar Eckpunkte. Die Physiologie ist das eine, also wie der körperliche Zustand ist im Sinne von entweder wie hoch ist die V2-Max, wie hoch ist wie niedrig ist die V1-Max, wie gut ist die Ökonomisierung. Wie viele Stunden hat man schon am Radl verbracht? Kennt man sich mit Ernährung aus? Also der Ultrasport ist ja nicht nur abdrucken und fahren, sondern ja generell sehr, sehr mannigfaltig. Ne? Es kann in sehr vielen Sachen scheitern, aber es kann auch mit sehr vielen Sachen viel gut gemacht werden, wo man nicht extra trainieren muss. Natürlich geht es aber meistens auch ums Training, weil ohne Fitness natürlich keine Zielankunft und deswegen ist die körperliche Voraussetzung natürlich extrem wichtig. Und wir werden uns, kann ich glaube ich vorwegnehmen, viel über das Training und vor allem auch über die Ernährung, weil das vor allem ein Punkt ist, mit dem man sehr, sehr viel gut machen kann, unterhalten hat. Ja.
Vor allem die Ernährung ist, glaube ich, im Rennen noch eine ganz andere Geschichte wie im Training oder wie vielleicht im Alltag. Und viele Sachen sind halt lange Prozesse oder über Jahre, dass man die Gelenke und einfach die Strukturen an das Ganze gewöhnt. Und Fitnesstraining ist im Prinzip auch langfristig und Ernährung ist aber eher, was gerade im Rennen dann zum Beispiel wirklich ganz aktuell passen muss.
Ja, jein. Also die Ernährung ist schon so ein Thema, mit dem man sich im Training sehr viel auseinandersetzen muss, weil wenn ich es im Wettkampf das erste Mal so richtig machen will, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem. Und deswegen muss man sich im Vorfeld schon relativ viel Gedanken machen, wie ich die Ernährung im Training angehe. Und vor allem hat die Ernährung einen wesentlichen Einfluss auf die Absichten des Trainings oder wie das Training wirkt. Also ich kann, keine Ahnung, mit 250 Watt fahren und null zu mir nehmen, dann hat das eine andere Wirkung, als wenn ich 250 Watt fahre und 90 Gramm pro Stunde Kohlenhydrate zu mir nehme. Und entsprechend werden dann auch die Folgetage eine andere Auswirkungen haben. Und das wird sicher noch immer weit unterschätzt.
Bevor wir jetzt komplett ins Detail gehen, weil ich die Frage ein bisschen anders verstanden habe, aber wie gesagt, ich war beim Briefing nicht dabei. Wenn wir reden von welchem Zustand braucht man, um so ein Ultrarennen zu fahren, also jetzt wirklich ganz heruntergebrochen auf, wie muss ich benannt sein, um so ein Training zu beginnen, angenommen, ich möchte in 6 Monaten ein 24-Stunden-Rennen fahren und dort 500 bis 600 Kilometer fahren, wie sollte ich dann heute Anfang Jänner benannt sein?
Am besten gut. ja, das ist wie mit eigentlich jedem Event. Also ins Ziel kommen kann man mit ganz wenig auch. Nur die Frage ist immer, wie viel Spaß macht das und wie viel richtet das am Körper an? Für so ganz lange Sachen macht es natürlich auch Sinn, wenn man einen gewissen Wochenumfang schon regelmäßig fährt, damit der Körper vorbereitet ist auf das Ganze. Und ja, die Entwicklung an sich ist das, auf was man ein bisschen einen Wert legen sollte, wenn man sich an sowas herantastet, weil man weiß ja, in welchem Zustand oder sage ich mal, im besten Fall weiß man, in welchem Zustand, dass man dort an der Startlinie stehen möchte. Und dann muss man das Training eben dementsprechend auslegen, auch, damit ich dann zu dem Zeitpunkt auch so drauf bin. Ja. Und das sind halt dann einfach die unterschiedlichen Trainingsinhalte, die ich während der Saison lege. Und ausgehend von da, wo ich weggehe, muss ich halt auch den Wochenumfang dann gestalten. Wenn ich nur gewohnt bin, 4 Stunden am Radl zu sitzen, dann macht es jetzt keinen Sinn zu sagen, ja, aber du musst 12 Stunden in der Woche Radl fahren, weil dann bist du spätestens nach einem Monat wieder entweder krank oder du kannst das Radl nicht mehr sehen. Also man muss immer die das nehmen, wo die Leute herkommen und wo sie hinwollen. Und dann muss man das halt möglichst gut anpassen.
Wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Prozess einmal von Anfang an durchspülen, würdest du sagen, ist es in jedem Fall optimal oder empfehlenswert, mit irgendeiner Form von einem Leistungstest zu beginnen, um das Einstiegsniveau einmal zu kennen? Oder kann man einfach auch ohne sowas im Prinzip mit einer Vorbereitung starten?
Ja, können tut man natürlich. Es ist wie immer, es gibt echt viele Wege, die da zum Ziel führen oder zumindest in die Richtung des Ziels führen. Aber es macht schon Sinn, einen Leistungstest in was für einer Art immer. Das kann ein ganz einfacher sein, damit man einfach mal eine Standardbestimmung hat, weil alles, was ich dokumentiere, sehe ich auch, ob es in die richtige Richtung geht. Und wenn ich gar nicht weiß, wo ich bin, dann weiß ich auch nicht, ob er mich entwickelt oder ob ich stehen bleibe oder in was für eine Richtung das geht. Und dementsprechend kann das auch ein ganz stinknormaler FTP-Test sein oder ein Rampentest auf Zwift oder keine Ahnung. Aber damit man einfach mal ein bisschen einen Anhaltspunkt hat und ausgehend davon, dass wenn man weiß, was man trainieren will, dann brauche ich ja gewisse Trainingsinhalte und die sollte man ja irgendwie auch zurechtlegen können, was für Zielbereiche das Ganze abläuft. Also die kurze Antwort ist ja.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du gesagt hast, FTP-Test, der im Prinzip 20 Minuten Maximalleistung abverlangt, wo man dann ein paar Rückschlüsse draus ziehen kann. Wollen wir jetzt über die anderen Testmodelle reden oder machen wir das vielleicht später im Detail?
Naja, nachdem es ja so ein Einstieg ist in die ganze Trainingsthematik, glaube ich, können wir es schon vorziehen. Leistungsdiagnostik ist ja ein ganz großer Begriff. Das kann ja also einfach nur sein, zu schauen, mit wie viel Herzfrequenz fahre ich 30 Kilometer, mit wie viel Watt. Und dann, wenn ich dasselbe reproduziere, dann in, weiß ich nicht, 2 Monaten, dann sehe ich, ob sich irgendwas verbessert hat. Entweder ich fahre weiter oder brauche weniger Herzfrequenz oder geringere Zeit. Aber das wäre schon Leistungsdiagnostik. Ist natürlich jetzt, sagt nicht viel aus über die Physiologie, ja. Ein FTP-Test, der ist ja mittlerweile gang und gäbe und ist auch voll okay, aber es ist ja das, was es auch der Name sagt, das ist ein Functional Threshold Test, also eine funktionelle Testung, und das rechnet ja quasi hoch, wie lang das ihr eine Leistung circa Stunde halten können sollte. Und dann gibt es halt noch ganz viele andere Modelle, wie die Critical Power oder Laktattest oder Spirometrien oder so. Wie sind da mehr? Wichtig ist nur, dass wenn man einen Test macht, man sollte sich ein bisschen auskennen oder ein bisschen eingelesen haben, was dieser Test eigentlich aussagt, und man sollte sich quasi wohlfühlen damit da, oder wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Trainer das anhört, also es gibt nicht den perfekten Test. Die einen machen Critical Power Tests, fühlen sich mit dem wohl und können die Athleten gut betreuen, der andere macht es mit FTP-Tests. Ich mache das mit meiner Insight-Diagnostik, weil ich dir jetzt seit Jahren vertraue und einfach gute Ergebnisse erziele und super validiert habe. Und es kann eine Laktatdiagnostik sein, weil wenn ich, weiß ich nicht, 300 Laktatdiagnostiken gemacht habe, dann werde ich erst ziemlich sicher gut einschätzen können, wann derjenige den Laktattest gemacht hat, wie der beieinander ist und woran es vielleicht noch mangelt und wo nicht. Aber so Standard, dass man sagt, das und das muss es sein, gibt es nicht. Oder würde ich jetzt behaupten, dass es nicht geben muss. Aber ja, wie gesagt, zur Standardbestimmung auf jeden Fall einmal eine Testung, dann weiß ich, wo ich starte, und dann kann ich mir das Training zurechtlegen und dann irgendwann einen Retest machen, damit man die Entwicklung dann dokumentieren kann. Und im schlimmsten Fall geht es vielleicht einmal negativ aus und dann weiß man, okay, man muss in die Richtung wechseln. Das ist ja eine Aussage, die sehr wertvoll ist. Und ich trainiere nicht vielleicht 3 Monate in die falsche Richtung dann, sondern nur 1,5.
Was viele von uns sicher kennen, ist, man hat im Sommer und im Herbst irgendwie super Leistungen und ein gutes Fitnessniveau, und dann kommt so eine Trainingspause oder Weihnachtsfeiertage und irgendwie im Herbst, Winter wird weniger trainiert, und dann ist wieder gut, wenn man mit einer Leistungsdiagnostik startet, weil sich die Werte meistens nicht unbedingt verbessern in der Zeit. Dann hat man ein Ergebnis, das weniger gut ist als das vorige, aber man startet wieder mit den richtigen Zonen. Weil wenn ich meine Leistungsbereiche, die im vorigen Sommer aktuell waren, jetzt weiter trainiere, dann habe ich wahrscheinlich, treffe ich nicht den Bereich, den ich eigentlich treffen sollte.
Na genau. Also deswegen macht es ja immer Sinn, dass man die Anpassungen macht, damit man möglichst optimal trainiert, weil die Zeit, die man investiert, die soll ja möglichst gut genutzt sein und das soll kein Zufallstreffer nicht sein.
Ja, wir wollen heute nicht unbedingt über so eine Situation reden, wie es bei mir ist, dass es über Jahre hinweg irgendwie mit einem super Trainingsplan im Prinzip gut läuft und dann macht man jetzt so Feinjustierungen, sondern es geht heute ja eher darum, wenn jemand einsteigt und wenn jemand mit dem Ganzen anfängt und einfach einmal quasi starten möchte.
Da ist wohl, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, FTP-Test einfach das Niederschwelligste, weil wahrscheinlich hat nicht jede ein Leistungsmesser auf dem Rad, vor allem nicht Einsteigerinnen, aber irgendjemand hat sicher jemanden, der jemanden kennt, der sein Radl für 20 Minuten herbohren kann mit einem Leistungsmesser oder vielleicht einen Smart-Trainer irgendwo, wo man sich einmal 20 Minuten draufsetzen kann und einfach diesen Test einmal fahren kann und nach 6 Wochen, 8 Wochen das Ganze wiederholen und dann sieht man eh schon meistens, wenn man anfängt, gute Ergebnisse.
Also wenn jemand anfängt, dann würde ich, egal in was man investiert, aber als erstes würde ich in ein Wattmesssystem investieren, das halbwegs verlässlich ist und da gibt es ja mittlerweile schon erschwingliche Produkte und das hilft einfach so viel mehr in der Trainingsplanung oder in der Trainingssteuerung. Das kann man mit einer zum Beispiel Herzfrequenz alleine oder mit Stunden alleine gar nicht abbilden. Also da profitiert man sich am allermeisten. Bevor ich neue Laufradl kaufe, kaufe ich dann mal lieber ein Wattsystem.
Wie geht's dann mit dem Training los? Welche Trainingsziele sind im Prinzip die wichtigsten? Geht's jetzt, wie du vorher irgendwie schon angerissen hast, um viele Stunden am Radl? Geht's um viel intensive Einheiten, um seine Leistungswerte, sein Fitnessniveau zu verbessern? Das ist jetzt ein Riesenthema, über das man irgendwie ewig lang reden könnte. Deswegen müssen wir schauen, dass man da ein bisschen Struktur einbringen. Der Flo hat da, glaube ich, was vorbereitet.
Ja, vielleicht springe ich auf den Flo ein. Nein, es ist, wie du sagst, also da jetzt einen eleganten Spagat zu schaffen, ist echt schwierig, weil da konnte man so tief reingehen, dass wir ein paar Folgen aufnehmen könnten. Aber das allererste und allerwichtigste für jemanden, der anfängt, sowas zu machen, ist einfach das regelmäßige Fahren. Also 4, 5, 6 Mal in der Woche einfach Radl zu fahren, ist schon mal der erste wertvolle Schritt in diese Richtung. Es ist eher nicht so produktiv zu sagen, unter der Woche kann ich nicht, aber am Wochenende fahre ich dann 2 mal 8 Stunden oder 6 Stunden oder sowas. Da würde ich lieber die Stunden aufteilen auf 7 Tage und kürzer fahren und dafür regelmäßig. Das bringt auf jeden Fall mehr als lange Touren und die nur vereinzelt zu machen. Also das Regelmäßige ist sicher mal der erste Schritt, ja, bevor ich überhaupt irgendwie an die Trainingsplanung denke. Und wenn ich dann einmal einen gewissen Grundumfang habe, ist jetzt auch schwer natürlich festzumachen, aber wenn wir jetzt so, wie du zuerst gesagt hast, 24-Stunden-Events angehen, dann würde ich jetzt einmal sagen, wer 10 Stunden pro Woche wäre schon ein guter Richtwert, das regelmäßig fahren zu können, dann wird man auf jeden Fall zumindest so einen Fitnesszustand erreichen, wo man sagt, das könnte eventuell auch noch Spaß machen. Wie strukturiert das Ganze sein muss, jede Struktur bringt Verbesserung. Das heißt, ob das jetzt der vorgefertigte Plan ist oder ob man selber sich irgendwas zurechtlegt, wo man sagt, das arbeitet man nach der Reihe ab, ist auf jeden Fall auch immer Gewinn zu, ich nehme jetzt das Radl und schaue einfach mal, was mich heute gefreut. Ja, und da können wir das Ganze natürlich auch dann hochjagen bis ins Detail und zu sagen, ja, jeder kann natürlich auch einen Trainer nehmen, der das Ganze dann plant, das ist natürlich ein Optimum, weil der Trainer ja hoffentlich ein gutes Gefühl dafür hat und ein gutes Know-how hat, wie man das Ganze strukturiert steigert und vor allem die Stunden, weil die meisten werden ja ganz normal arbeitstätig sein und die Stunden, die man abzwackt, sind ja wertvoll. Und die optimal zu nutzen, macht natürlich schon Sinn, ja. Aber wie gesagt, also das muss jetzt nicht sofort der Trainer sein, kann aber, ist natürlich immer zu empfehlen. Aber es kann auch mal ein vorgefertigter Trainingsplan sein, der zumindest ein bisschen zugeschneidert ist auf sowas.
Irgendwann hat sich das zumindest in den Erinnerungen von mir verändert, dass man sagt, umso länger die Trainingseinheit, umso besser. Also so jeden Tag 6 Stunden Grundlage und dann irgendwann hat man gehört, so, das bringt ja gar nicht mehr so viel. Wo ist eigentlich so die Grenze, wo man sagt, körperlich, fitnesstechnisch bringen die super langen Ausfahrten nicht mehr viel? Und warum sollte man es vielleicht doch machen? So zum Thema Erfahrung sammeln, Lebenskilometer sammeln oder bringen Einheiten über 5-6 Stunden vielleicht, auch wenn sie jetzt die Fitness nicht mehr wesentlich verbessern, aber auf eine andere Art und Weise noch irgendwas?
Ja, sicher. Es ist jetzt schon so, dass also wenn ich jetzt mit dem Kopf habe, den Anfänger in der Szene, der vielleicht jetzt noch nicht so viel Radl gefahren ist, der profitiert jetzt nicht unglaublich viel von so langen Einheiten, weil einfach das Niveau nicht so lange halten kann. Wenn es jetzt du bist zum Beispiel, dann sind natürlich 6-Stunden-Einheiten schon ein Benefit gegenüber von einer 4-Stunden-Einheit, ja, weil das Volumen, also der Umfang vom Training, der ist ein ganz wesentlicher Faktor von sowas. Und je größer die Umfänge sein können, desto besser, weil desto besser wird auch die Physiologie sein, beziehungsweise desto mehr kann man das aerobe System, also das sauerstofftransportierende System, verbessern. Und da ist ja gang und gäbe, dass jegliche Radlfahrer natürlich auch viel im Radl sitzen, weil es ja die natürlich dann zum gewünschten Ergebnis führt. Aber ich sage jetzt mal mehr wie 6 oder 7 Stunden, da wird es dann vom Benefit für die Physiologie schon nicht mehr so viel besser werden. Allerdings, wenn man jetzt wieder spezifisch auf die Ultrasachen geht, man kann dann zum Beispiel mal Ernährungskonzepte testen oder einmal schauen, okay, wie geht es mit dem Sitzen überhaupt zu lang? Oder wie geht es mit den Fingern? Wie geht es einfach die Kontaktpunkte zum Radl? Bei den unsupported Sachen vielleicht, wie verhalten sie die Bags dann am Bike, stört mir das dann irgendwann oder schleift vielleicht die Radlhosen irgendwann am Rahmen. Also solche Sachen findet man dann halt erst raus, wenn man mal richtig lang drauf sitzt. Und das kann dann schon einen Vorteil bringen. Der Nachteil, den man ein bisschen im Blick haben muss, ist immer die längere Regenerationszeit. Das heißt, die muss ich dann auch dann einplanen, dass ich vielleicht 3-4 Tage nicht ordentlich trainieren kann.
Man kann ja zum Beispiel testen, ob das Licht funktioniert.
Es hat funktioniert, möchte ich nur sagen. Aber wenn ich schon in meiner Freizeit 6-7 Stunden fahre, dann fahre ich bei Tageslicht normalerweise. Aber was halt gerade bei Anfängerinnen dazukommt, ist halt auch, wenn man jetzt von 10 Stunden die Woche ein bisschen Radl fahren zu einem Ultra kommen möchte, die Sitzposition und die Fülle Zeit am Radl, die bringt einfach auch ein bisschen eine Gewöhnung, einfach gerade Rücken, Nacken, auch die Dinge, dass man es dann auch tatsächlich aushaltet.
Ja, freilich. Ich meine, es ist auch so, man kann das auch mit, weiß ich nicht, 4 Stunden in der Woche schaffen. Also das ist wie mit jeder Risikominimierung. Nur weil ich mich täglich bewege, heißt das nicht, dass ich niemals im Leben einen Herzinfarkt kriegen kann, aber das Risiko ist einfach deutlich geringer. Und da ist es halt genauso. Wenn ich jetzt genug trainiere, dann ist das die Wahrscheinlichkeit, dass ich scheitere, deutlich geringer, als wie wenn ich nur 4 Stunden in der Woche Radl fahre.
Mir ist aufgefallen bei mir immer, dass die super langen Einheiten gerade am Anfang wirklich viel gebracht haben und wie ich dann schon einige von meinen ersten 24-Stunden-Rennen zum Beispiel in den Beinen gehabt habe, dann habe ich auf die super langen Einheiten eher verzichtet, weil dann habe ich gesagt, ich möchte aus jedem Training das Beste ausholen, was mich irgendwie körperlich weiterbringt und die Erfahrung habe ich dann nicht über die Rennen schon ein bisschen gehabt und trotzdem kann ich sagen, bevor man das erste Mal sowas Langes unter die Räder quasi nimmt oder in Angriff nimmt, ist es definitiv sehr sinnvoll, einmal in der Nacht zu fahren und einmal alles durchzutesten und ja, einfach sich wohl zu fühlen und sicher zu fühlen. Und da darf man dann durchaus einmal eine Einheit, Trainingseinheit unter Anführungszeichen verschwenden, der dann ein bisschen körperlich länger braucht zum Regenerieren, wo man ein bisschen Substanz vielleicht verbraucht, aber dafür hat man Erfahrung gewonnen.
Ja, Es ist wie beim Marathonlaufen auch. Normalerweise laufst du ja keinen Marathon im Training. Aber wenn du noch nie angelaufen bist, dann fragst du dich halt schon, wie geht's dir denn nach 36 Kilometer? Oder, dann vielleicht tastet man sich da an meinem Training heran und läuft einfach mal extrem lang. Und dann weiß man einfach, okay, ja, man schafft es. Und das wird gehen. Und dann hat man halt dann doch vielleicht eine Woche Spatzen oder kann nicht gescheit trainieren. Aber zumindest weiß man, dass man es wahrscheinlich dann auch im Wettkampf umbringen kann, selbst wenn es einem nicht ganz gut geht.
Jetzt hast du gerade das wunderschöne, die wunderschöne Metapher mit dem Marathonlauf hergenommen. Was haltest du oder wie wichtig ist dir zum Beispiel Alternativtraining auch zusätzlich?
Wichtig ist vielleicht nicht so die treffende Formulierung. Man kann, aber man muss jetzt nicht. Wenn man beim Radfahren besser werden möchte, dann sollte man halt Radfahren. Und aber natürlich gibt es Alternativsportarten, die ja durchaus Sinn machen. Also man kann jetzt zum Beispiel im Winter Langlaufen nehmen, weil es ja trotzdem auch aufs Gesamtkreislaufsystem wirkt und man so die Fitness schon hochhalten kann. Spezifisch ist es halt dann, wenn ich am Radl sitze. Wenn jemand gewohnt ist, was anders zu machen, dann kann man das ruhig einbauen. Wenn ich jetzt einen Radlfahrer habe, der nur Radl fährt, dann würde ich ihm aber jetzt nicht unbedingt den Trainingsplan einschreiben, dass er laufen gehen muss, weil das ist dann einfach so eine hohe Belastung für sein System, dass man das eher das Training dann zusammen hat. Wobei, ja, der Radlfahrer ja generell geneigt ist dazu, dass er halt wenig Stoßbelastungen hat und gesundheitsorientiert, wenn man denkt, dann macht sowas schon Sinn, ja, dass man zumindest ein Krafttraining einbaut oder vielleicht Laufen, wenn man es halt dosiert machen kann, also aber einfach nur für, also was heißt einfach nur für die Knochengesundheit zum Beispiel oder die Sehnenbänder, das kann man schon durchaus aus dem Augenmerk heraus dann machen. Aber fürs Radlfahren an sich würde ich jetzt sagen, muss es nicht sein, aber es kann sein und man kann es auch gern machen.
Und man kann es auch gut vertragen. Wir sitzen heute 4 Tage nach meinem Silvesterlauf da und mir tut fast nichts mehr weh. Also es ist immerhin.
Du warst ja nicht krank.
Wie ist es gegangen? Ich habe mir gedacht, nachdem es heute ein bisschen gesundheitlich angeschlagen gewirkt hast, du hast wahrscheinlich nicht teilgenommen.
Nein, jedes Jahr seit 2018, das egal ob krank oder gesund, aber ist ganz gut gegangen, ja. Man merkt noch, es sind noch Reste von der Form vom November da. Also das Herz-Kreislauf-System zumindest, muskulär nicht so. Das habe ich dann auch gemerkt am letzten Kilometer.
Am letzten von den 5.
Ja.
Da gibt es nichts zum Lachen. Ich habe nicht gelacht. Für mich ist das bewundernswert, 5 Kilometer laufen.
Nein, es ist eine super Leistung, Flo.
Wir handeln uns ein bisschen durch. Wir haben gesagt, erster Punkt ist so der Zustand des Körpers im Punkt da, Gelenke, passive Strukturen, wie gut verkraftet man das viele Radlfahren. Und der zweite Punkt ist dann die Physiologie und das Training, wie man quasi sein Leistungsniveau verbessern kann oder im Körper Anpassungen hervorrufen kann, die dann quasi einen stärker und leistungsfähiger machen. Sind wir schon so weit oder müssen wir beim ersten Punkt noch was ergänzen? Oder können wir schon darüber reden, wie man schneller wird?
Ja, das ist wieder die Sache, man kann das sehr detailliert besprechen oder jetzt, wenn man jetzt nochmal vielleicht weiter die Gedanken spinnen vom Anfänger, der jetzt angefangen hat und jetzt regelmäßig trainiert, dann ist der erste Punkt einmal, dass man auf jeden Fall neben der Regelmäßigkeit einmal den Umfang steigert. Also wenn jetzt von, weiß ich nicht, 4 Stunden in der Woche komme, dass ich dann irgendwann einmal 6 Stunden in der Woche fahre, dann vielleicht einmal 7, 8, 9, 10. Also ich handle mich langsam hoch. Das ist einmal das Erste, was man quasi anpasst, damit man besser wird und damit man länger am Radl sitzt. Also die Häufigkeit und den Umfang pro Woche. Und dann erst geht man quasi die Intensitäten an. Aber damit es ein guter, sicherer Aufbau ist, würde ich das immer empfehlen, dass ich zuerst öfter fahre, dann länger und dann erst intensiver. Und Genau, also wenn jemand schon gewohnt ist, dass er 10 Stunden in der Woche fährt, na, dann kann man schon sagen, okay, dann steigert man vielleicht noch ein bisschen, je nachdem, ob es noch Ressourcen gibt oder nicht. Und wenn nicht, dann kann man sich gleich überlegen, naja, kann ich meinen Zustand verbessern, indem ich an den mit Intensitäten spiele. Und da kommt es dann eben drauf an, wo man hin will. Und in unserem Fall will man ja zum Langdistanzrennen, wie lang das dann auch immer ist. Das heißt, man möchte möglichst ökonomisch dort fahren. Und da müssen wir so ein bisschen die Brücke schlagen zu Ernährung und zu VO2 Max. Ich möchte aerob möglichst gut unterwegs sein. Das heißt, es geht im Muskel immer darum, Energie zu erzeugen. Und diese Energie, die landet halt dann in Form von Watt dann auf dem Pedal. Und die Energie, die kann ich halt auf verschiedene Arten erzeugen. Und die zwei großen Wege sind halt aerob und anaerob. Aerob ist mit Sauerstoff, anaerob ist ohne Sauerstoff. Das heißt, kennt man mit Laktatbildung. Also wenn wir zuerst gesprochen haben, dass wir heute Laktatmessung gemacht haben. Und beim Langdistanzathleten muss halt das aerobe System extrem gut ausgeprägt sein oder sollte es zumindest sein. Weil wenn anaerob für Energieproduktion stattfindet, vielleicht auch so im Hintergrund, so als Hintergrundrauschen in der Muskulatur, dann habe ich immer das Problem, dass die Kohlenhydrate, die ich gespeichert habe im Muskel oder von außen zuführe, dass das ja unökonomisch verschwendet werden, muss man eigentlich schon fast sagen. Und ja, deswegen ist das Ziel, dieses aerobe Potenzial zu maximieren. Und da brauche ich halt, wie es der Name schon sagt, Sauerstoff im System und deswegen brauche ich auch gewisse VO2 Max, das den meisten eh was sagt, die maximale Sauerstoffaufnahme, die halt bei extrem guten, so jetzt mal bei in der World Tour wird man selten jemanden finden, der deutlich weniger als 80 Milliliter pro Kilo pro Minute hat. Der normal trainierte Mensch, sage ich jetzt einmal, hat irgendwo so zwischen 35 und 40, je nach Alter, also im Alter sinkt das Ganze. Und je besser, dass das ausgeprägt ist, desto mehr Sauerstoff wird verwertet im Muskel und desto mehr kann ich natürlich auch Energie produzieren mit Sauerstoff und dann kann ich natürlich auch mehr Watt leisten, ohne dass ich jetzt zusätzlich einen großen Aufwand habe. Und ja, deswegen macht es durchaus Sinn, die VO2 Max ein bisschen hoch zu treiben. Und für einen Langdistanzler man kann das auf zwei Arten machen mit Umfang. Aber Umfang haben wir ja jetzt schon bei unserem Paradeathleten ausgereizt. Und man kann das Ganze auch über Intensitäten machen. Und je höher die Intensität ist, desto mehr Sauerstoff muss auch ins System rein.
Und es tut weh.
Und es kann mitunter weh tun. Ja. Also so klassische VO2-Max-Intervalle sind halt immer sehr hochintensiv, weil ich sehr nah an die VO2-Max heran möchte, damit ich Stress aufs System setze und damit sich da was anpasst. Und ja, die sind nicht immer ganz angenehm dann. Aber
vielleicht nochmal ganz einfach heruntergebrochen. Das Ziel ist es, aus einem Atemzug möglichst viel Sauerstoff in den Muskel zu bekommen, damit der Muskel dann mit Hilfe diesen Sauerstoffs deine Kohlenhydrate in Energie umwandeln kann.
Genau. Der Sauerstoff, weil es auch oft, also manchmal so ein Thema ist, mit, dass man nicht genug Sauerstoff in die Lunge bringt oder so, das bringt man immer, weil jede Ausatemluft, egal bei welcher Intensität, enthält man immer Sauerstoff. Das heißt, das Nadelöhr ist immer der Transport von der Lunge zum Muskel und die Verwertung im Muskel. Also wie viel Sauerstoff kann der Muskel quasi extrahieren aus dem Blut und dann in der Zelle, nehmen wir es jetzt einfach ganz grob, verwerten und Energie produzieren. Und je höher diese Kapazität ist, desto besser wirst du auch fahren, weil desto mehr Energie kannst du produzieren mit relativ wenig Mittel. Und wenn jetzt noch ein Umfang nicht mehr recht steigern kann, dann bleibt man nur mehr das Thema der Intensitäten. Das muss nicht immer ganz hohe Intensität sein, aber mit dem geht halt am meisten weiter. Und das Problem dabei ist, dass es aber natürlich auch die anaerobe Seite ein bisschen triggert, weil es ja sehr, sehr hochintensiv ist. Und deswegen machen wir das vornehmlich, also nicht ausschließlich, aber vornehmlich eher in der Anfangszeit, relativ weit weg vom Wettkampf, weil das anaerobe System wollen wir ja eigentlich, ein bisschen in den Boden reinfahren, damit wir da keine Energie verschwenden. Und genau, deswegen eher am Anfang der Saison. Aber um jetzt wieder zu unserem Athleten zu kommen, der anfängt, also das ist jetzt nicht was, wo man quasi einsteigt, sagt jetzt, nehmen wir mal vor, keine Ahnung, ich habe mich angemeldet für ein Event im Sommer und jetzt haben wir gleich ein paar V2-Max-Intervalle ohne dass ich vorher schon eine gewisse Erfahrung habe. Ja. Also die muss man schon ein bisschen dosiert angehen.
Vielleicht ganz kurz noch einmal, ich frage dich und ich hoffe, du kannst mir dann recht geben, also das Problem an der anaeroben Sauerstoff, also wenn man das anaerobe System benutzen muss, damit der Muskel noch Energie herstellen kann, das heißt, der Sauerstoff, der zugeführt wird, reicht nicht mehr, um weiterhin Energie, und das geht nicht unbegrenzt. Also wenn man im aeroben System ist, solange der Muskel genug Sauerstoff hat und genug Kohlenhydrate, dazu kommen wir später, kann er theoretisch unbegrenzt Energie erzeugen. Sobald der Sauerstoff nicht mehr reicht, muss er dazu, oder dabei entsteht Laktat, keine Details von mir, und es geht nicht unbegrenzt und irgendwann ist dann aus.
Ja,
das ist das Problem.
Ja, also der Körper an sich ist schon immer bestrebt, dass er mit Sauerstoff die Energie erzeugt, weil es einfach sehr ökonomisch ist. Du musst denken, aus derselben Menge Zucker, also Kohlenhydrate, produziert er anaerob, sagen wir mal, 2 ATP, also 2 Energiemoleküle, und aerob bis zu 36 Energiemoleküle. Aus derselben Menge, das heißt einfach 18 Mal mehr. Und 18 Mal mehr Energie aus derselben Menge ist natürlich doch deutlich ökonomischer. Und das kann jetzt sein, dass wenn jetzt ein Sprint macht zum Beispiel, ja, so schnell kann ich gar nicht mehr Sauerstoff hinbringen zur Muskulatur, sie da die Energie erzeugt. Das muss anaerob funktionieren. Deswegen sind Sprinter gute anaerobe Ausdauersportler oder Bahnradfahrer zum Beispiel. Und wenn ich über meine Verhältnisse fahre, also wenn ich sehr, sehr intensiv fahre, dann reicht der Sauerstoff auch nicht für die Energieproduktion. Und dann muss ja anaerob arbeiten, der Muskel. Und dann zirkt es einfach so viel Zucker raus, dass du energetisch ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr das leisten kannst. Sehr technisch gesprochen.
Ja. Du hast vorher gesagt, es ist wichtig zu wissen, wo man hin will. Aber ich glaube, es ist ja wichtig zu wissen, also für dich zum Beispiel, wo jemand herkommt. Du würdest nicht jedem dem einen gleichen Trainingsplan geben, und weil ich vorher in unserem Vorbereitungsgespräch, während du mir ins Ohr gestochen hast, habe ich dich gefragt, warum sich eigentlich das in den letzten Jahren so gedreht hat. Ich habe es kennengelernt, Ausdauertraining im Winter, und im Frühling kommen dann immer mehr Intervalle dazu, und jetzt hat es irgendwie dahingehend gewandelt, dass man eben, wie du gesagt hast, im Winter gleich zu Beginn einmal die hochintensiven Trainings macht und dann in den Frühling aussehen werden die Einheiten immer länger. Und du hast aber gesagt, das hat sich nicht wirklich gewandelt, sondern es ist einfach so, dass mein Ausgangslevel ein anderes ist und dass ich jetzt vielleicht was anderes brauche wie früher und dass der Flo wieder was anderes braucht und dass jeder von uns, je nachdem, welche Stärken, Schwächen hat, einen anderen Plan braucht und eine andere Strategie braucht.
Ja, genau. Also das Stärken, Schwächen trifft es ganz gut. Es hat sich dahingehend eigentlich nicht wirklich gewandelt. Wenn man es aussuchen kann, dann würde ich mit viel Leid auch jetzt im Winter, weiß ich nicht, 20-Stunden-Wochen machen. Nur das ist ziemlich unspannend im Keller, außer bei dir im Keller. Das ist anscheinend irgendwie das Paradies des Indoor-Trainings.
Auf meinen Reels schaut es nicht cool aus. Es schaut nicht so prunkvoll aus. Aber es ist eigentlich viel netter, als man es glauben möchte.
Jetzt
läuft wieder Tennis. Super.
Im Winter ist halt fast unmöglich, einfach so viel Umfänge zu fahren. Und da macht man teils halt Kompromisse. Wenn ich jetzt sage, es ist ein Profi-Straßenradsportler, dann müssen schon gewisse Umfänge im Winter auch sein. Deswegen gibt es ja so viele Leute natürlich, die Trainingslager fahren, weil die brauchen dann auch, wenn es zu den Rennen geht, härtere Intervalle. Bei Langdistanz, wie es jetzt bei uns in der Szene, sage ich jetzt einmal, ist, ist es ja eher umgekehrt. Ich will eigentlich am ökonomischsten sein und am anaerob schlechtesten zum Wettkampftag. Und deswegen macht es durchaus Sinn, in unseren Breitengraden zu sagen, okay, ich fokussiere mich vielleicht im Winter ein bisschen mehr auf die Entwicklung von der maximalen Sauerstoffaufnahme, dass viel Sauerstoff reinkommt. Und wenn ich es nicht über einen Umfang machen kann, dann mache ich es über Intensitäten. Auf die Gefahr hin, dass ich anaerob besser werde. Weil im Frühjahr raus dann kann ich Umfänge steigern, das heißt, da kann ich diese maximale Sauerstoffaufnahme dann über das stabilisieren, dass ich einfach mehr fahre, und ich kann dann den Ökonomisierungsprozess einleiten, indem ich sage, ich fahre halt vielleicht ein bisschen mehr knapp an der Schwelle oder vielleicht ein paar Schwellenintervalle oder ein paar Kraftintervalle und einfach viel. Und dann ist das eigentlich schon mal ganz eine gute Strategie. Aber es gibt da, um jetzt wieder auf die Stärken, Schwächen zurückzukommen, es gibt da welche, die zu mir kommen und wo das Profil einfach aussagt, das macht einfach keinen Sinn jetzt, sondern da müssen wir sofort an der Ökonomisierung arbeiten, weil ansonsten geht sich das nicht aus bis zum Wettkampftag. Also man kann das irgendwie nicht so in ein Schema reinpressen. Es kommt immer darauf an, wer sitzt da vor einem. Wie schaut da der körperliche Zustand aus, und wenn man das kennt, dann kann man schon mal deutlich mehr aussagen, wie man denn trainieren möchte. Ja. Also deswegen so diese Tests, die wir halt machen, die geben uns da einen sehr, sehr guten Aufschluss darüber, und deswegen können wir da sehr, sehr feinjustiert arbeiten. Aber ich würde jetzt auch sagen, vielleicht so einen kleinen Tipp auch zu geben für Leute, die jetzt das nicht leisten wollen, wenn ich FTP-Tests mache und ich bin einer, der einfach sprintstark ist oder 1000 Watt sind kein Problem für mich, dann ist wahrscheinlich dieses anaerobe System nicht so schlecht. Und dann sollte man relativ bald einmal in diesen Ökonomisierungsprozess reinstarten. Und nicht noch mehr dieses anaerobe System verbessern, indem ich noch mehr harte Intervalle fahre, sondern eher versuche, Laktatproduktion zu vermeiden oder diesen Nettoaufbau an Laktat. Und das schaffe ich eher mit unterschwelligen Intervalle dann.
Du sprichst da diese delikate Balance an, die es zu halten gibt. Einerseits will ich meine VO2 Max verbessern. Das geht sehr gut mit hochintensiven Intervallen, aber hochintensive Intervalle verbessern auch mein aerobes System.
Das anaerobe
System. Das ich eigentlich nicht will. Wenn wir jetzt diese erste Phase überwunden haben und mein VO2 Max ist auf meinem Level sehr, sehr gut, wo ich mich nur mehr marginal verbessern kann, wie komme ich dann zu dieser Ökonomisierung, dass eben die anaerobe Energieproduktion dann geringer wird?
Darf ich da noch was ergänzen? Ich habe mir das nämlich genauso wie der Flo die Frage gestellt, auch wie man das einmal bildhaft vorstellen probiert, nämlich mit einem Gummiringerl. Und es ist so,
jetzt wird spannend.
VO2 Max ist natürlich gewünscht recht hoch und die Laktatproduktion ist gewünscht recht niedrig. Und wenn jetzt den einen Wert nach oben bringe, wird der zweite noch mit oben gezogen, und wenn ich dann die Laktatproduktion nach unten senke, was ja auch wünschenswert ist, wird die VO2 Max wieder nach unten gezogen. Und für einen kurzen Zeitraum, und das ist dann eigentlich die perfekte Form, sind VO2 Max hoch, VLA Max niedrig, und dann ist das Gummiringerl gespannt. Und das zieht sich dann, wenn man ein paar Wochen nichts tut, wieder zusammen. Kann man das sich so vorstellen?
Die Analogie wird es wahrscheinlich nicht in die Lehrbücher schaffen. Das stimmt bedingt, ja. Also man kann die VO2 Max erheben, ohne dass man die VLA Max massiv nach oben zirkt. Also die VLA Max ist ja jetzt immer gleichbedeutend mit dem anaeroben System. Und man kann das auch senken und die VO2 Max stabilisieren. Also alleine schon, wie wir zuerst gesagt haben, wenn ich einfach mehr fahre und allein über das kann ich VO2 Max sogar noch entwickeln dann auch. Also jetzt ein bildliches Beispiel ist, ich fahre im Winter meine 6 bis 8 Stunden, fahre da auch harte Intervalle, und dann im Sommer kann ich bis zu 15, 20 Stunden investieren, aus was für ein Grund auch immer, weil es halt die Job- oder Familiensituation hergibt. Dann kann ich nur immer VO2 Max entwickeln, weil ich halt von einem relativ niedrigen Stundenniveau auskomme. Ja, und deswegen, sagen wir mal, das Gummibandl ist in alle Richtungen dehnbar.
Sehr schön zu wissen. Ich habe mir eingebildet, du hast mir es einmal so erinnert, aber ich habe es vielleicht nicht richtig verstanden, und das ist eigentlich eher eine Frage, die, glaube ich, recht interessant ist, nämlich inwiefern findest du, dass es wichtig ist, dass deine Schützlinge, deine Athleten, Athletinnen auch genau verstehen oder wie wichtig ist es überhaupt zu verstehen, was im Körper passiert, oder ist es gut, einfach das zu tun, was im Trainingsplan steht?
Ich finde es sogar sehr, sehr wichtig, dass man zumindest eine Grundahnung davon hat, was man warum macht oder wann der Trainingseinheit draufsteht, was das für einen Zweck haben sollte. Und jetzt verbinde ich vielleicht die Frage, die vorhin ein bisschen untergegangen ist, mit der Ökonomisierung, mit dem Verständnis und nehme so eine ganz klassische Ökonomisierungseinheit her, das sogenannte K3-Training, was ja als Krafttrainings- oder als Krafteinheit gilt. Das heißt, da fährt man mit Sweet-Spot-Intervallen, also knapp unterschwellig, wo, keine Ahnung, 83-93%, sowas ist irgendwie so klassisch bei den meisten als Sweetspot-Bereich definiert und fährt das Ganze, jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Outdoor bergauf und das mit einer ganz niedrigen Kadenz, also mit niedriger Trittfrequenz irgendwo um die 50 oder vielleicht sogar drunter. Und es ist aber eigentlich nicht so sehr diese Kraft an sich, die mich interessiert, sondern es geht darum, diese anaerobe Fähigkeit zu verschlechtern. Und wir haben jetzt muss man ein bisschen ausholen, wir haben zwei Arten, oder wir machen es sehr, sehr einfach hoffentlich, ansonsten bremst es mir, wenn ich ein bisschen zu betriebsblind jetzt werde. Wir haben zwei Arten von Muskelfasern, grob gesagt, kräftige, schnelle und die langsamen Fasern. Und unser Körper, der aktiviert immer die langsamen zuerst, weil sie sehr ökonomisch sind. Die kräftigen Fasern, die sparen sie, wenn halt die Kraft nicht ausreicht, um die Leistung, die ich haben möchte, zu erzielen. Also klassisches Beispiel ist Krafttraining, da trainiere ich diese kräftigen Fasern, weil sonst konnte die Hantel nicht hochdrücken, sondern wird halt die Hantel nicht bewegen. Und das sind aber auch gleichzeitig die Fasern, die sehr gut Laktat produzieren. Also das sind, man spricht ja immer von den weißen Fasern. Sie sind weiß, weil sie nicht rot sind. aber vielleicht die roten sind rot, weil sie jetzt halt sehr viel Sauerstoff binden können. Und sehr viel Sauerstoff binden heißt gleichzeitig natürlich eine sehr gute aerobe Kapazität, heißt gleichzeitig, dass sie sehr viele Fettsäuren und Zucker aerob verbrennen können. Die weißen Fasern, die diese Fähigkeit nicht haben, die verbrennen Zucker und halt hauptsächlich anaerob, weil sie einfach keine aerobe Fähigkeit haben. Oder ist natürlich jetzt alles sehr schwarz und weiß, es gibt da sehr viele Abstufungen. Und jetzt möchten wir aber genau denen Fasern verlernen, dass sie gut arbeiten, weil das sind ja die, die Laktat produzieren und die den Zucker verschwenden für unsere Aufgaben. Und um die zu aktivieren, muss ich ein Mindestmaß an Kraft aufwenden. Und das mache ich einfach nicht, wenn ich jetzt Beispiel, wenn ich 300 Watt Schwelle habe und ich fahre mit 180 Watt oder 170 Watt dahin, dann wird mein Körper keine Veranlassung haben, warum er die Fasern aktivieren soll, weil das geht sich locker aus mit den langsamen Fasern. Um die zu aktivieren, muss ich also mehr Kraft aufwenden. Das heißt, ich brauche eine höhere Wattanzahl. Und über der Schwelle macht es aber keinen Sinn, weil da habe ich immer einen Netto-Laktat-Aufbau. Das heißt, ich schule eigentlich das System, was ich eigentlich gerne in den Boden drucken möchte. Deswegen bleibt mir nur der unterschwellige Bereich, also der Sweet-Spot-Bereich. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt 280 Watt mit 100 Umdrehungen fahre oder 280 Watt mit 50 Umdrehungen. Weil bei 50 Umdrehungen brauche ich pro Pedal tritt ja doppelt so viel Kraft an. Und das Stichwort ist dann eben die Kraft. Wenn ich so viel Kraft brauche pro Pedaltritt, dann aktiviert mein Muskel diese Fasern. Und wenn ich die eben lang aktiviere, weil ich im Berg auf wie fahre und keine Ahnung, ich es 3x20 Minuten mache oder mache das erste Mal, dann mache ich es vielleicht 3x10 Minuten und steigert das Ganze im Laufe des Trainingsprozesses auf 12 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, vielleicht dann 3x30 Minuten. Dann kriegt der Muskel immer den Stress, dass er sagt, naja, ich muss da jetzt lang arbeiten. Das heißt, ich muss mich ja dementsprechend anpassen und die aeroben Enzyme werden dann zunehmen dort und somit bringe ich die VLMAX eigentlich runter. Und das sollte man halt in Grundzügen, denke ich, verstehen als Trainierender, weil dann wird wahrscheinlich die Qualität des Trainings auch besser sein, als wenn man sagt, da steht jetzt drauf, fahr mit 50 Umdrehungen, die 280 Watt bergauf. Und naja, wenn es jetzt 60 sind, wird es auch nicht so schlimm sein. Ja? Also, aber darum glaube ich schon, dass ein gewisses Verständnis schon notwendig ist.
Und vor allem geht es in so einer Einheit nicht darum, den Berg möglichst schnell aufzufahren, sondern wirklich mit der möglichst niedrigen Trittfrequenz, um den Effekt zu erreichen.
Genau, also es geht bei Trainingsinhalte ist immer die, da muss man das Ego oft ein bisschen hinten anstellen, weil es geht oft um einen Prozess und nicht um die Tagesleistung oder dass man den, der da vorne fährt, nur unbedingt einholt.
Vor allem ist es dann wichtig, das irgendwie, glaube ich, zu wissen, dass es um den Prozess geht und nicht darum, Sachen zu tun, die man im Rennen braucht, weil in einem Ultrarennen wird man nicht 30 Sekunden sprinten, wie auch im Training durchaus öfters. Und man wird auch nicht freiwillig mit 50 Umdrehungen fahren, sondern wenn geht höher, weil das Gelenk schonender ist.
Genau, ja. Also im Rennen ist es dann eh umgekehrt. Ist nicht unbedingt paradoxerweise, aber da sollte man eher diese niedrigen Frequenzen vermeiden, weil es ja auf die Kraft geht. Und wenn ich einen höheren Muskelverschleiß habe, dann wird der Muskel auch früher ermüden, als wenn er das nicht hat, ja.
Aber ich muss sagen, so 30 Sekunden Sprints können auch im Rennen hilfreich sein, wenn man so in Südosteuropa Hunde zum Beispiel hinter sich hat.
Ja, oder von der Randstartrampe runter beschleunigt, so wie der Flo, der hat zum Beschleunigen nicht aufgehört.
Ja. Ja, oder die Zielrampe beim Race Round Austria ist auch
gefährlich,
ein kurzer,
ja,
das glaube ich, 20% Anstieg, da muss man mal andrucken.
Ein bisschen anaerobe Kapazität sollte man sich vielleicht bis zum Ziel noch aufhalten. Vielleicht kann ich gleich noch, weil es gerade dazu passt, zu dieser Ökonomisierung. Wir haben ja einen dritten Punkt noch, einen großen Punkt, die Ernährung, außer wenn man jetzt was vergisst, dann vielleicht reicht man das dann noch. Es geht ja darum, den Fasern das eben zu verlernen, dass sie da anaerob gut arbeiten, und dementsprechend will man ja auch die Nahrungsgrundlage ein bisschen entziehen. Und man versucht dann, diesen Fasern auch möglichst wenig Zucker zu geben. Und da macht es Sinn, als einer der wenigen Zeitpunkte, dass man das Training ein bisschen unterversorgt an Kohlenhydraten. Und unterversorgen heißt in meinem Fall immer, also 30 Gramm pro Stunde ist so quasi das Minimum, was ich in der Regel gerne haben möchte. Also da, wenn ich mal 20 Gramm pro Stunde reinschreibe, dann nur, wenn es eine kurze Einheit ist. Mit nur Wasser ist relativ selten, dass ich gerne hätte, dass jemand fährt, und nüchtern eher die Ausnahme als die Regel. Aber grundsätzlich
gehen wir gleich kurz rein, zwar mit zwei kurzen Fragen, Anmerkungen, sehr beliebt immer. Ich habe keine Frage, ich habe mehr eine Anmerkung. Aber wenn du von Zucker sprichst, dann meinst du nicht den weißen Kristallzucker, den man reinlöffelt, sondern
Wer löffelt weißen Kristallzucker ein,
bitte? Ich wollte ein Bild malen, weil deine Gummiringel-Analogie schon so gar nicht funktioniert hat. Wenn du Zucker sagst, dann meinst du immer das Endprodukt im Muskel. Also der Muskel macht aus, egal was ich im Magen habe, immer zuerst Zucker und daraus Energie, oder? Ganz grob gesagt.
Ja, also es gibt nur eine Form, die vom Muskel verwertet wird, das ist die Glucose. Und jegliche Kohlenhydrate, ob das jetzt Nudeln sind oder ob das der Zucker aus der Schoko ist oder sonst was, es kommt dann im Endeffekt als Glucose vom Darm ins Blut, und im Blut macht es keinen Unterschied, wo die Glucose herkommt. Wir haben dann nur die Fructose, der Fruchtzucker, der sehr, sehr häufig vorkommt in diversen Produkten. Aber verstoffwechseln tut der Muskel die Glucose, den sogenannten Traubenzucker, also Einfachzucker. Und wenn ich von Zucker spreche oder von 30 Gramm oder so, dann spreche ich eigentlich immer von, bei der Zufuhr von ja, Zucker eigentlich aus was für einer Quelle auch immer, von Sportgetränken. Jedes Getränk hat ein gewisses Mischverhältnis von Glucose oder glucoseartigen Verbindungen und Fructose.
Also im Prinzip, du sagst, es ist egal, wo die Glucose herkommt, aber der Vorteil bei Sportgetränken im Vergleich zu am Schnitzel ist der, dass sie schneller verfügbar ist, oder? Dass weniger Energie im Magen aufgewendet wird, damit sie ins Blut kommt.
Ja, es sind vor allem die Begleitstoffe, die mit diesem Zucker zugeführt werden, die machen einen Unterschied. Also wenn ich jetzt etwas habe wie das Schnitzel, wo auch sehr viel Fett drinnen ist, dann dauert es einfach sehr, sehr lang, bis das Ganze prozessiert ist und bis das Ganze im Darm landet und vom Darm dann ins Blut geht. Wenn ich jetzt einen Traubenzucker pur zu mir nehme, also nur die Glucose, dann geht das relativ rasch, wenn der Magen schon vielleicht eher leer ist. Und das ist ja das System, nachdem das funktioniert, was wir dann auch im Wettkampf machen, dass wir möglichst viel Zucker zuführen. Zucker im Sinne von dieses abgestimmte Verhältnis von Sportgetränken, lassen wir es einfach mal pauschal so. Und dass das relativ rasch dann im Blut erscheint. Sobald das irgendwie in Kombination mit Fett ist, dauert es einfach viel länger. Also wenn es ein Riegel ist, der vielleicht aus Schoko besteht und irgendwie als Sportriegel deklariert ist, dann dauert es auch einfach viel, viel länger, bis es im Blut und dann auch beim Muskel natürlich ist. Und dementsprechend, wenn man jetzt sagt, 30 Gramm pro Stunde soll man zuführen, dann sollte es eine Zuckerquelle sein, die auch rasch im Blut ist. Das kann jetzt das Sportgetränk sein, das könnte theoretisch Cola oder Fanta oder sowas sein. Allerdings muss man immer dann ein bisschen abwägen, ob man die Begleitinhaltsstoffe dann auch zuführen möchte oder nicht. Genau, und weil manchmal eine Frage ist von Slow Carbs und solche Sachen, bin ich jetzt ein k-großer Vertreter davon, weil ob ich jetzt ein Slow Carb zuführe oder einfach schluckerlweiß dieses angerührte 30 Gramm 500 Milliliter zu mir führe, macht im Wesentlichen keinen großen Unterschied. Und die Insulin-Spikes, so wie man es in der Ruhe kennt, dass wenn man Zucker zuführt und dann geht der Blutzucker in die Höhe, das findet in der Form unter Belastung auch nicht statt, weil es einfach sofort zum Muskel geht. Und da gibt es auch genug Untersuchungen, die das zeigen, dass da der Zuckeranstieg oder Insulinanstieg oder so, dass der gleich, im Prinzip im Wesentlichen gleich ist, ob ich jetzt das sogenannte Slow Carb zu mir nehme oder eine normale Zuckerquelle.
So, also ich bin ja reingekrätscht mit zwei Anmerkungen, bevor ich jetzt zur zweiten komme. Ganz kurz den Hinweis auf eine frühere Folge mit Jeff Häuserer, der Diabetes hat und der das auch gesagt hat, dass er während dem Sport eigentlich essen und trinken kann, was er will und nicht drauf schauen muss, weil diese Insulinspikes eben nicht vorkommen. So, noch und jetzt zu meiner zweiten Anmerkung, die ich vorher machen wollte. Warum sagst du, das untere Limit ist mit wenigen Ausnahmen ungefähr 30 Gramm Kohlenhydrate? Also nach dem, was du uns gerade beschrieben hast, würde man jetzt intuitiv sagen, wäre es ja ideal, nüchtern zu trainieren oder nur mit einer Flasche Wasser, um das noch besser anzutreiben, das System.
Ja, also das sogenannte Nüchtern-Training ist ja sehr beliebt, offenbar noch immer. Also zumindest komme ich immer wieder in Berührung damit bei Leuten, die Fragen stellen. Das Nüchtern-Training an sich bringt jetzt nicht einen wesentlichen Mehrwert, weil es geht immer bei der Entwicklung der Pauschalkondition um die Stundenanzahl am Radl. Und ob ich das jetzt nüchtern mache oder nicht, bringt jetzt nicht wirklich viel Mehrwert. Es bringt eher einen negativen Faktor mit sich, nämlich den Stress, den vor allem die Leber dann hat. Weil der Muskel an sich, der ist ja nicht massiv geleert, außer ich habe am Vortag ein hartes Training gemacht. Das kann man sich schon zunutze machen dann auch. Aber die Leber verliert ja an Zucker über Nacht für die lebenswichtigen Funktionen und gibt den Zucker dann ans Gesamtsystem ab. Und in der Früh dann ist der Zuckerspiegel relativ niedrig. Und wenn ich jetzt anfange, dass ich da massiv viel nüchtern Training mache, dann kriegt die Leber einen Stress, also jetzt mal alles sehr, sehr billig und einfach gesprochen, und schüttet da Stresshormone aus, die dann wieder Zuckerreserven mobilisieren sollen. Und im allerschlimmsten Fall wird da dann das Eiweiß angegriffen, damit da ein bisschen Energie noch frei wird. Und habe eigentlich eher das Problem, dass die Regeneration negativ beeinflusst wird dadurch. Also besser ist gescheit versorgen und mehr fahren, als wie ein bisschen nüchtern Training. Wenn ich jetzt eine Stunde locker fahre, dann bringt mir das nicht um und bringt mich in keinen massiven katabolen Zustand, wenn ich dann noch wieder frühstück. Aber jetzt in 2, 3, 4 Stunden nüchtern zu fahren, das würde ich einfach keinen empfehlen, weil es einfach keinen Mehrwert hat, sondern eher nachteilig ist.
Da möchte ich jetzt wieder kurz einsteigen. Zuerst muss ich nochmal anmerken, mir gefällt deine pragmatische Art immer sehr, wenn du sagst, ob jetzt eine Flaschen Slow Carb trink und ich trinke die Flaschen und dann brauche ich eher ein spezielles Kohlenhydrat, das sehr langsam ins Blut geht, oder ob ich einfach langsam trink und dann kann ich jedes Kohlenhydrat verwenden. Das
Slow Drinking, ne?
Ja, Slow Drinking. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann mich erinnern, ich habe die irgendwann einmal gefragt. Da ist es darum gegangen, um eine Regenerationsmaßnahme, da ist es irgendwie gegangen, um Schwingung im Körper und die Zellen regenerieren dann besser. Und du hast dann auch ganz pragmatisch gesagt, das bringt dir gleich viel, wie wenn's dir vor Kisten einen Schuh draufstößt. Du hast da.
Ja, die Schwingungen sind auch nicht zu unterschätzen.
Aber jetzt wieder zurück zu dem, was du gesagt hast. Wie viel Gramm Kohlenhydrate man in der Stunde zuführt und warum nüchtern Training übertriebenerweise vielleicht nicht unbedingt sinnvoll ist, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe vor dem ersten RAM sehr viel mit nüchtern Training gearbeitet und habe das teilweise 5, 6 und 7 Stunden lang durchgehalten, so irgendwie um jeden Preis das durchgezogen, um dem Körper irgendwie ja die quasi zur Fettverbrennung zu zwingen. Und ich habe mich schon so gefühlt, dass das kurzfristig gute Trainingseffekte gegeben hat, aber ich bin halt öfters krank gewesen und ich bin ziemlich anfällig geworden und ich bin dann auch schlussendlich beim RAM ausgeschieden. Was da die vielen Gründe dafür waren, ist jetzt sicher schwierig zu erörtern, aber das hat sicher auch mitgespielt, dass im Vorfeld mir sehr oft so stressige, brutal harte, nüchtern Trainingseinheiten ausgesetzt habe über sehr, sehr lange Zeit. Glaubst du, dass das
ja
vielleicht der Mitgrund war?
Natürlich, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden und das dann über Stunden noch durchzogen wird, dann ist natürlich, wird das Immunsystem irgendwann einmal betroffen sein und dann ist natürlich die Krankheitsanfälligkeit deutlich höher. Es gibt ja einen Grund, warum die Fahrer, die jetzt an die Weltspitze kommen, die fahren alle, also da geht es ja hauptsächlich ums Essen im Training. Die jungen Burschen, die haben ja auch schon, man weiß ja jetzt, also bis zu 120 Gramm versucht man jetzt schon zu kommen pro Stunde, dass man isst, einfach um den Bedarf, den man hat bei so harten Einheiten oder bei so langen Einheiten einfach zu decken. Es geht immer darum, dass du auch nicht in einen negativen Zustand kommst. Das Training, das soll ja immer eine positive Wirkung haben und gerade die Zuckerverfügbarkeit ist ja die Regeneration dann oder die, schlechthin, wenn ich jetzt so ein Training nehme, wie wir vorhin erwähnt haben, so ein K3-Training, macht es schon Sinn, dass ich das ein bisschen unterversorgt mache, aber am Ende des Trainings sollte sofort anfangen, wieder diese Speicher zu füllen oder spätestens am nächsten Tag, wenn da vielleicht nochmal Anschlusstraining kommt, weil ansonsten die Regeneration einfach so schlecht ist, dass man sie ja in einen katabolen Zustand fahren kann. Und das will man natürlich vermeiden. Und gerade Anfänger, denen würde ich immer raten, mit solchen Sachen nicht zu experimentieren, weil das sind einfach, das sind die Next Steps dann. Also zuerst einmal das Potenzial ausnutzen von regelmäßigen normalen Fahren und das gut versorgen. Macht auch viel, viel mehr Sinn hinsichtlich zum Wettkampf, weil da musst du ja auch essen. Das heißt, du musst ja auch lernen, am Radl genug essen zu können. Und diese Feinheiten, die kommen dann erst später. Es ist wie so eine Pyramide einfach. Also die Basis muss einmal gelegt sein, dann kommt der nächste Schritt, dann kommt vielleicht die Struktur, dann kommt der nächste Schritt, dass man vielleicht sogar die Ernährung noch ein bisschen mit einnimmt, also dass man da ein bisschen, man nennt das ganz Carb-Cycling dazu nimmt. Und dann kommen irgendwann ganz am Ende so die netten Marginal Gains durch irgendwelche Kleinigkeiten, ja, aber es gibt keine Zaubermittel, es gibt keine Zauberprodukte oder sonst irgendwas, die besser machen. Man kann auch nicht Form durch irgendwas Essen besser machen, sondern Training hilft, ja, und je besser das abgestimmt ist, desto besser hilft es.
Zum letzten Punkt, den du angesprochen hast, möchte ich jetzt nur aus meiner Sicht sagen, der ist extrem wichtig, also gerade als Anfänger, Anfängerin neigt man halt dazu, vielleicht ein bisschen aufs Essen nicht so zu schauen und dadurch verhaut man sich halt einfach viel an effektivem Training, wenn man sie in einen Hungerast fährt oder sie irgendwie heimschleppt. Das wäre dann eine Stunde, eine halbe Stunde, die man effektiv trainieren könnte, wenn man da gut versorgt wäre. Und was du sagst, eben, dass man das auch üben und trainieren muss und das auch viel Erfahrung braucht, weil nicht jeder Riegel schmeckt, nicht jedes Gel schmeckt, nicht jedes Sportgetränk schmeckt.
Und man vertragt es vielleicht auch nicht.
Also. Oder man vertragt nicht alles und das dann das erste Mal im Wettkampf zu probieren und sie dort dann aufzumagazinieren mit Riegel, die nicht gut schmecken. Deswegen würde ich das wirklich jedem empfehlen, da von Anfang an, wenn man beginnt, auf das zu achten.
Klassiker ist ja vielleicht, weil du einen Schuh vorhin erwähnt hast, dass man sie eindeckt mit den Schuhen beim Wettkampftag das erste Mal mit so einer Menge an Flüssignahrung fährt. Je länger das Rennen ist, desto mehr macht es Sinn, sowas zu inkludieren. Im Vorfeld vielleicht gar nicht genug das ausgetestet hat. Ne? Und dann ist natürlich bitter, wenn es an der Verdauung oder am Magen scheitert und nicht an der Leistungsfähigkeit. Ich habe vielleicht noch einen Nachsatz zum nüchternen Training, das habe ich vergessen vorhin, weil du gesagt hast, du hast schon das Gefühl gehabt, dass da was geholfen hat. Es hilft natürlich, die Fettoxidation zu verbessern, aber auf Kosten der anderen Systeme. Und du wirst eine bessere Fettoxidation haben, ganz ohne Frage, aber die Leistungsfähigkeit kann trotzdem sinken, weil du fährst ja dann niedrigere Werte mit einer viel besseren Fettoxidation, aber weil das restliche System einfach nicht funktioniert, kannst du einfach keine hohen Leistungen nicht bringen. Und das ähnliche Thematik haben wir ja gesehen, wie Team Sky haben sie damals geheißen, da mit diesem Low Carb Cycling da Training experimentiert haben oder das gemacht haben und dann hat er auf einmal irrsinnig viel Leute auf einmal Low Carb gemacht. Ja. Und Low Carb macht einfach in dem Sport fast keinen Sinn, nicht außer gezielt eingesetzt bei verschiedenen Trainingseinheiten. Weil ansonsten wirst du gegen die Wand fahren. Und das ist natürlich nicht das Ziel. Ja. Wenn man vielleicht eh schon die 10 Stunden investiert in der Woche, man arbeitet, man hat Family und dann auch nur ein Regenerationsdefizit zu haben, weil ich kein Benzin sozusagen in mich einfülle, das ist der schlechteste Weg, den ich wählen kann.
Das war so wirklich sehr, sehr intensiv, die Zeit noch so lange nüchtern Trainingseinheiten. Ja. Also ewig lang braucht es zum Regenerieren, am nächsten Tag Beine geschmerzt und man hat einfach gemerkt, da ist sehr viel passiert im Körper, was lang braucht, bis es wieder hergestellt ist. Wir haben jetzt sehr viel so theoretische Sachen geredet. Ich hoffe, dass alle noch dran sind und uns folgen können, aber hast du für uns ein paar Zahlen? Es geht immer darum, möglichst eine gute Leistung über möglichst lange Zeit zu bringen. Und wir haben jetzt irgendwie schon gelernt, es gibt ein paar Faktoren, die da wichtig sind. Die VO2 Max, die hätten wir gern weit oben. Die VLA Max hätten wir gern weit unten. Und dazwischen dieser Fat Max Bereich, also der im Prinzip sehr gut sein sollte, nämlich der Bereich, wo man möglichst hohe Leistung treten kann und wo die meiste Fettverbrennung stattfindet und die Kohlenhydratspeicher noch einigermaßen geschont werden. Und in der Leistung kann man sich eigentlich am längsten dann aufhalten. Hast du für uns ein paar Zahlen, damit man sehen kann, bei wem ist es wie hoch, wo kann man anfangen, wie weit kann es gehen, dass wir uns ein bisschen mehr darunter vorstellen können?
Ja, für den geneigten Radsportfan ist die Fatmax-Zone vielleicht auch unter der Zone 2 bekannt. Also gerade mein Tadej Pogacar, sein Trainer, das ist ja quasi in aller Munde zurzeit. Nur dieser Fatmax-Bereich, der setzt sich halt zusammen aus V2max und VLA-Max und gleichzeitig auch, wie viel mitochondriale Dichte, das man im Muskel hat, also wie viel das Laktat im Muskel schon verwertet werden kann, weil Laktat an sich ist ja eigentlich auch ein Energiemolekül und kein Abfallprodukt nicht. Es ist ein bisschen ein komplexeres Thema, aber um es ganz banal zu sagen, diese Fatmax, die will ich möglichst weit rechts in einem Koordinatensystem haben, wo die Watt aufgetragen sind, weil wenn ich natürlich mehr Energie aus Fettsäuren produzieren kann, dann kann ich auch schneller, länger fahren, weil die Fettreserven, die sind bei jedem einfach so groß, dass da kann das Rennen gar nicht so lang sein, dass man an dem scheitert. Es ist dann immer nur die Frage, mit wie viel Kohlenhydraten, dass ich diese Fatmax noch befeuern muss. Also was wir vorhin ja nicht erwähnt haben, wie gesagt habe, 30 Gramm ist bei mir die Untergrenze, weil wenn das Training vielleicht doch länger dauert, das System braucht immer ein bisschen an Zucker, um auch die Fettsäuren einschleusen zu können in das aerobe System. Und deswegen meine, wie viel Kohlenhydrate brauche ich, um diese Fatmax zu befeuern? Also wenn jetzt von deinen Zahlen ausgehen, zum guten Zustand, sage ich jetzt einmal, fährst du in der Fatmax so irgendwo zwischen 275 bis 290 Watt und musst das Ganze aber mit 90 Gramm pro Stunde versorgen, um überhaupt diesen Benefit aus diesem Fatmax zu erzeugen. Und andere haben vielleicht diese Fatmax bei 150 Watt und müssen das mit 50 Gramm pro Stunde versorgen. Also da ist ein wesentlicher Unterschied und deswegen also wieder dieses Schema von einer Trainingsphilosophie zu sagen, jeder muss jetzt Zone 2 fahren, ist ein völliger Blödsinn, weil wenn jemand so eine niedrige Fatmax hat und ich lasse den immer nur in dieser niedrigen Zone fahren und das vielleicht 8 Stunden in der Woche, dann ist der Benefit sicher nicht so groß, wie wenn ich vielleicht nur ein paar Intervalle inkludieren würde. Wenn ich die ganze Woche in der Fatmax fahren lasse, ne, dann wird es erstens einmal ziemlich intensiv werden. Das könnte man vielleicht schon dahin aufbauen, dass man das sehr, sehr viel machen könnte, aber das muss man erst einmal versorgen. Ja. Und da jetzt sieht man ja, wenn ich jetzt sage, ich lasse die oder jetzt wenn wir jetzt in die World Tour gehen, die UAE-Fahrer, die nach eigenen Aussagen auch sehr viel in dieser Zone 2 trainieren, die müssen ja quasi nur noch essen am Radl, damit sie das überhaupt so lang fahren können und so viel fahren können. Und aber der Benefit wird natürlich auch groß sein, ja, weil das aerobe System wird da massiv getriggert dann. Und jemand, der halt vielleicht eine geringe Fatmax hat, und da sind wir jetzt wieder bei dem vielleicht beim Anfänger, der wird jetzt einfach nicht so ein riesiges aerobes System haben. Da macht es schon einfach durchaus Sinn, auch ihnen wieder mal ein paar Intensitäten einzubauen, damit sie das Ganze entwickeln kann. Und da wären wir dann wieder bei einem komplett anderen Trainingsansatz wie Zone 2 oder polarisiertes Training, sondern dann wird es halt eher der pyramidale Ansatz sein. Also man kann diese Systematiken jetzt nicht pauschal auf alle Fahrer umlegen, sondern man muss, so wie wir am Anfang gesagt haben, immer schauen, okay, wer sitzt da und was macht jetzt da am meisten Sinn, damit wir da eine Entwicklung haben.
Bei 290 Watt, wenn du sagst, in meiner Fatmax, da geht schon einiges an Kalorien pro Stunde drauf, wenn man sich das irgendwie nur mal hochrechnet, dann ist das pro Stunde über 1000 Kalorien.
Oh, genau, ja.
Du setzt dich dann halt noch einen bestimmten Wert zusammen aus Fett und Kohlenhydrate und dann weiß man auch, warum man das nicht ewig lang fahren kann, weil man kann weder die 90 Gramm Kohlenhydrate ewig lang zuführen, noch überhaupt irgendwie das Kaloriendefizit ausgleichen. Das heißt, falls irgendwer glaubt, Fettmax ist gleich Grundlagenbereich und das ist der Bereich, den ich bei 24 Stunden quasi anstrebe und konstant durchfahre, das geht sich nicht aus.
Ja, wir haben es gesehen bei den 1000 Kilometer oder bei über 1000 Kilometer in den 24 Stunden, da war ja das Ziel, diesen Bereich so ungefähr zu treffen und da haben wir ja nur geschaut, dass möglichst viel Energie einfach in die reinkommt, auch damit es irgendwie ausgeht, über 24 Stunden zu halten. Dann, ja. Und da kommt dann Faktoren wie Ermüdung dazu etc. Aber alleine das Energetische auszugleichen ist schon eine massive Challenge.
Ja. Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir jetzt da die drei Makronährstoffe hernehmen. Prinzipiell wäre aus 1 Gramm Fett die meiste Energie rauszuholen, aber braucht halt auch einen Haufen Kohlenhydrate, um die überhaupt verfügbar zu machen. Ist das jetzt soweit richtig?
So kann man das sagen, ja.
Also ein alter Mythos ist, beim Langstreckenrennen ist es sinnvoll, mit einem kleinen Bäuchlein, also einem kleinen Fettvorrat an den Hüften am Start zu stehen. Wäre das sinnvoll? Was haltest du davon? Oder ist das eins von den alten Mythen, das sich mittlerweile herausgestellt hat, dass es vielleicht doch nicht so gewinnbringend ist?
Na, aerodynamisch ist es auf jeden Fall anzustreben. Ja. Die Tropfenform ist ja die aerodynamischste.
Also ja, das stimmt.
Also nicht an den Hüften, sondern nur vorne rund um den Bauchnabel.
Aber dann müssen natürlich auch die Trikots hart eng sein, ist ja klar, sonst flattert es ja. Jetzt nein, also die Fettreserven werden nicht das Thema sein. Also was bei Langdistanz natürlich kontraproduktiv ist, ist, dass ich Gewicht mache vorher, dass ich möglichst leicht bin und vielleicht leichter, als wie mein Wohlfühlgewicht ist. Aber ich muss jetzt nicht extra mir da ein Speckbäuchlein anfressen. Ja.
Und dann noch eine Frage, ist es ein großer Unterschied oder ein wichtiger Unterschied, ob ich jetzt eine riesige Portion Frühstück vor dem Training oder Essen einfach vor dem Training zu mir nehme und dann habe ich die Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, die du mir in den Trainingsplan schreibst, quasi auf Vorrat in mir, oder ist es besser, eine kleine Portion zu frühstücken und dann wirklich jede Stunde ein paar Gramm Kohlenhydrate zuführen? Das frage ich auch deswegen, weil das war auch früher so die Philosophie mit einem kurz vor der Explosion vom Frühstückstisch aufstehen, damit man dann 6-7 Stunden fahren kann, ohne nachzufüllen. Ich weiß, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber trotzdem jetzt ernste Frage, ist es nicht wurscht, ob ich 1500 Kalorien vor dem Training esse oder 500 pro Stunde, 3 Stunden lang?
Jetzt, wenn die 1500 Kalorien aus Weißwurst kommt, dann wird es jetzt nicht viel bringen. Aber natürlich die Fragestellung ist wahrscheinlich eher, ob ich die Kohlenhydrate dann in der Form zu mir nehme. Planbarer ist es mit weniger, das muss man jetzt schon sagen. Wenn du viel isst, dann hast du ja immer die Thematik, dass natürlich viel Magen drinnen liegt und bis das frei wird, kommt natürlich darauf an, was ich gegessen habe, aber die meisten Sachen werden in Kombination gegessen mit irgendwas ein bisschen fettigen oder eiweißreichem und das dauert dann einfach auch seine Zeit, bis das Ganze im Körper drinnen ist, also jetzt sprich vom Darm in den Kreislauf. Und von daher ist es deutlich planbarer, wenn ich mit im Training mit weniger starte, also nicht mit Hunger, aber mit einer kleinen Magenfülle, sage ich jetzt einmal, weil dann weiß ich ja, wenn ich jetzt ein 30 Gramm zuführe, dann kommen diese 30 Gramm in einer absehbaren Zeit auch wirklich rein. Wenn ich vorher ein riesiges Frühstück gehabt habe und dann 2 Stunden nichts isst, dann heißt das nicht automatisch, dass das jetzt gleichmäßig da abgeben wird, ne, sondern das muss jetzt erst einmal im Magen aufgearbeitet werden. Und dann ist die Frage, ob du nicht irgendwie zuerst Bauchweh kriegst oder sonst irgendwas. Also das würde ich jetzt nicht propagieren, zu sagen, vor dem Starten da massiv viel zu essen. Es kommt natürlich immer darauf an, in was für einem Abstand. Ja, wenn ich jetzt Mittag starte und Frühstück ist groß, dann ja. Aber ich bin eher ein Fan von kleineren Portionen und dafür öfter. Und das ist einfach weniger belastender fürs System, würde ich jetzt einmal behaupten.
Du hast gesagt, World Tour Profis haben üblicherweise ein VO2 Max von mindestens 80. Beim Jonas Wingegaard wird gerätselt, aber es gibt zumindest das Gerücht, dass er mit 17 schon eine VO2 Max von über 90 gehabt hat. Und der Louis Stahlober hat seine Langlaufkarriere beendet, weil er gesagt hat, mit seiner angeborenen VO2 Max kann er niemals in die Weltspitze. Ihm fehlt dazu das Talent oder die Veranlagung. Und das war jetzt ein langer Weg, um die Frage zu stellen, die da vor mir auf meinem Zettel steht. Also, wir haben jetzt lang drüber geredet, dass man die VO2 Max jedenfalls durch Training verbessern kann, auch deutlich verbessern kann. Aber gibt's da so eine Art natürliches Limit? Oder kann jemand, der mit 30 VO2 Max zu dir kommt, irgendwann in der World Tour fahren? Oder gibt's dann schon einen Faktor, den das Talent ausmacht?
Also wenn er mit 30 kommt, dann reicht es vielleicht zum Flaschen geben, aber zum World Tour Profi wird das wahrscheinlich nichts mehr werden.
Also ist das eine Ausrede, die gültig ist? Man ist leider mit niedriger VO2 Max auf die Welt gekommen und jetzt hat man
Naja, der Flo hat das schon richtig gesagt. Also es ist auf jeden Fall trainierbar. Also es ist nicht so, wie früher hat man immer angenommen, das ist nur ganz, ganz wenig beeinflussbar, aber das lässt sich teilweise auch wirklich dramatisch erhöhen. Allerdings gibt es schon ein genetisches Ceiling sozusagen. Manche kommen einfach nicht höher wie zu einem bestimmten Wert. Und jeder, der jetzt am Top-End vom Radsport landet, der wird deutlich höhere haben als wie 75, sage ich jetzt einmal. Also 75 wird es vielleicht auch geben, aber das Gros wird wahrscheinlich eher bei 80 oder drüber sein. Und da kommt halt tatsächlich nicht wirklich jeder hin. Also das muss man schon sagen. Aber seinen derzeitigen Zustand zu verbessern, das geht eigentlich fast immer. Außer man ist schon sehr, sehr austrainiert. Ja. Aber gerade bei Leuten, die jetzt noch nicht viel strukturiertes Training gemacht haben, da ist das Potenzial eigentlich oft sehr, sehr groß. Und da ist es auch egal, ob das jetzt ein 30-Jähriger ist oder ein 60-Jähriger. Gerade da kann man dann oft auch mit Intensitäten relativ viel erreichen, weil das etwas ist, was das System noch nie erfahren hat und das ist einfach einen gewissen Stressfaktor auslöst und ich brauche immer Stress, um Anpassung auszulösen im Körper. Also die Ausrede ist bis zum gewissen Punkt schon valide, aber man kann es immer verbessern, würde ich jetzt behaupten.
Wir können gern die VO2 Max von mir als Beispiel hernehmen, weil der ist eigentlich recht niedrig.
Ja, niedrig ist, je nach Trainingszustand oder je nach Trainingsphase, schwankt sie irgendwo zwischen 65 und 75 in der Regel. Und das ist jetzt kein unendlich hoher Wert, also war kein niedriger Wert, nicht, muss man jetzt auch sagen. Und für das Leistungsspektrum, das du bringen musst, ist es aber völlig ausreichend. Das sieht man ja bei der Fatmax auch, dass recht viel mehr wird man eh nicht mehr davor dann können. Also gerade je länger die Distanz wird, desto unter Anführungszeichen unwichtiger wird ganz hohe VO2 Max.
Also bin mir sicher, dass viele, die zuhören, mehr VO2 Max haben als ich und viele wahrscheinlich auch weniger haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da überragend bin. Ich habe andere Fähigkeiten, die gut sind. Mein VLR Max ist ganz, ganz weit unten, zum Beispiel auf 0,2.
Ja, also 0,25
oder sowas.
Ziemlich am Boden. Ne?
Genau. was in dem für zielführend ist. Und das heißt, nur Mut für alle, die niedrige VO2 Max-Werte haben.
Aber ist vielleicht nur eine kurze Anmerkung zu machen an den niedrigen VO2 Max. Deswegen machen wir jetzt zum Beispiel bei dir sehr, sehr intensive Sachen zurzeit mit viel Pausen dazwischen, damit wir die ein bisschen hochbringen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum will man die jetzt hochbringen? Wenn ich die hochbringe und ich habe ein besseres anaerobes System, kann ich auch höhere Intervalle fahren und dadurch wieder einen kleinen besseren Reiz setzen und danach ökonomisiert man halt wieder. Also das nur nochmal zu der Aussage, dass wir im Winter auch ein bisschen härter trainieren. Weil im Sommer wird es natürlich keinen Sinn machen, dass man vom Transconti oder so also, die VO2 Max nach oben bringen wollen. Ja.
Du hast vorher was gesagt, was mir eigentlich perfekt zu meiner nächsten Frage überleitet. In Strapsei Fatmax ist so hoch, dass man da eigentlich kein Potenzial nach oben mehr hat, weil du hast gesagt, bei seinem Fatmax muss man schon 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu sich nehmen, um das überhaupt abrufen zu können. Wir wissen aber vom Tadej Pogacar und anderen ganz jungen Nachwuchsfahrern, die 120 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen können. Ist das obere Limit oder kann man noch mehr?
Zurzeit ist es das, was man sagt, dass diejenigen, die das machen und das verkraften, das meiste ist, was man aufnehmen kann. Es hat mit den Transportkanälen im Darm zu tun. Allerdings gibt es neuere Studien, und zwar schon einige mittlerweile, auch sehr gut durchgeführte Studien, also mit Isotopen, ist ein bisschen zu detailliert wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist es so, dass die Leistung, die gebracht wird, ist ja zusammensetzt aus der aeroben Fettverbrennung und dem aeroben Kohlenhydratverbrauch, wo wir jetzt in unteren Bereichen uns aufhalten. Und wenn ich mehr Kohlenhydrate zuführe, dann kommt einfach nur noch mehr Energie aus den Kohlenhydraten und weniger aus Fett. Das heißt, es verschiebt sich einfach nur das Spektrum dadurch. Deswegen macht es jetzt auch in unserem Bereich im Ultrasport meines Erachtens noch überhaupt keinen Sinn. Und da mein 2018er Ich zum Beispiel, hätte das noch anders gesehen. macht es jetzt keinen Sinn, auf diese 120 Gramm versuchen zu kommen, weil ich verschiebe einfach nur die Energieanteil von Fett und Kohlenhydraten, was ja eigentlich keinen Sinn macht, weil ich kann ja mit weniger Kohlenhydrate pro Stunde fahren und habe halt dann einen höheren Fettoxidationsanteil und habe auch weniger Risiko, dass ich meinen Magen beleidigt durch so hohe Zufuhrraten. Also würde die jetzt beim ursprünglich gültigen 90 Gramm pro Stunde, was jeder relativ gut verkraftet, wo jetzt der Wettkampf relativ kurz, sage ich jetzt mal bis 24 Stunden, da würde ich mich da an das Maximum orientieren, weil mehr, glaube ich, nicht Sinn macht, also aufgrund des jetzigen Wissensstandes.
Siehst du in der Hinsicht einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Du betreust ja auch weibliche Radsportlerinnen, die sehr gut unterwegs sind. Hast du da ähnliche Empfehlungen?
Das ist eine gute Frage und wird auch des Öfteren einmal gestellt. Unterschied gibt es eigentlich keinen. Manchmal kommt die Frage, dass vielleicht eine weibliche Sportlerin sehr, sehr leicht ist und ob da 30 Gramm auch noch angebracht ist oder wann im Trainingsplan steht 90 Gramm bei der Einheit oder ob das weniger sein muss. Und da ist ganz klar nein. Also es ist genau gleich, weil die Physiologie ja gleich funktioniert. Im Wesentlichen muss man sagen, also es gibt schon ein paar Unterschiede, aber dann hat die Fatmax halt einfach darunter, aber muss das Ganze mit ähnlichen Mengen befüllen oder befeuern. Und da verändert sich an der Zufuhrempfehlung gar nichts.
Wenn man immer von den Kohlenhydratspeichern spricht und dem Kohlenhydratverbrauch, was haltest du, wie sinnvoll ist es, Carboloading zu betreiben? Also im Prinzip ein, zwei Tage vorm Wettkampf richtig viel in sich reinstopfen und irgendwie den Speicher damit vielleicht nur ein bisschen quasi unter Anführungszeichen zu überfüllen oder mehr einzulagern, als eigentlich geht.
Naja, mehr einlagern als geht nicht.
Richtig. Zu super kompensieren.
Ja, ich weiß natürlich schon, was du meinst. Nachdem der Kohlenhydratspeicher ja das Nadelöhr ist und wir uns nur so viel Leistung erlauben können, wie ich von außen sozusagen auch zuführen kann, beziehungsweise bei kürzeren Distanzen muss ich meinen eigenen Muskelspeicher noch mit einrechnen. Wenn der Benzin gar ist, dann ist es einfach gar, dann sinkt die Leistung. Das heißt, es geht immer darum, kann ich die Leistung, die ich gerade bringe, versorgen. Und deswegen auch, ich kann im Rennen, wenn ich jetzt weiß, ich versorge mich mit 90 Gramm pro Stunde, dann kann ich ja nur die Leistung bringen von Anfang an, die ich mit 90 Gramm pro Stunde versorgen kann, gerade im Langdistanzbereich, weil da würde ich die Muskelspeicher ziemlich unangetastet lassen, weil sobald die leer sind, geht es einem schlecht. Und das kennen wahrscheinlich die meisten, ja, wenn man sie leer gefahren hat. Und deswegen ist natürlich umso besser, je mehr Benzin ich an Bord habe. Und in dem Fall ist Benzin der Zucker und Carboloading macht durchaus Sinn. Da fängt man allerdings so, sag ich mal, 5-6 Tage vorher an, dass man mit einem vielleicht ein bisschen intensiveren Training, also das kann jetzt auch Sweetspot-Intervalle sein, dass ich die Muskelspeicher ein bisschen leere und dann mit einer kohlenhydratorientierten Nahrung dann befülle bis, sage ich mal, einen Tag vorm Rennen würde ich dann wieder auf relativ normale Ernährung umsteigen, damit man das ganze System einfach nicht zu sehr überfordert oder stresst, dass man einfach mit einem guten Gefühl am Start steht. Aber da darf man schon auf ruhig, also man kann auf 7 bis 10 Gramm pro Kilo Körpergewicht Kohlenhydrate kann man schon kommen. Dann muss natürlich aber die Ernährung an sich sehr kohlenhydratlastig sein und da ist nicht mehr viel Platz für Fett und Eiweiß, weil ansonsten würden die Gesamtkalorien in die Höhe gehen und dann würde ich halt nochmal zunehmen in der Woche. Das will ich normalerweise auch nicht unbedingt. Also man verschiebt eigentlich nur den Kohlenhydratanteil in Richtung sehr, sehr hoch. Und das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Also würde ich auch immer anraten und das auch mal im Training vielleicht kurz mal probieren in einer harten Trainingswoche, damit man da vertraut ist mit dem Ganzen.
Kann man das so irgendwie zusammenfassen, dass man sagt, bei kurzen Rennen, unter Anführungszeichen, oder Marathons, ist es durchaus okay, dass man sagt, man hat die Speicher vor dem Start super gefüllt und man verausgabt sich und es ist okay, wenn man mit einigermaßen leeren Speicher ins Ziel kommt, solange sie bis dorthin reichen. Aber bei Ultrarennen muss die Strategie ganz anders sein, nämlich du ist das Ziel, dass man die Leistung, die man quasi abruft, zu 100% oder zu einem möglichst hohen Prozentsatz abdeckt mit der Zufuhr. Das heißt, da soll man nicht voll starten und verausgabt im Ziel ankommen, sondern man soll quasi das Gleichgewicht finden, so viel wie man verbraucht, soll man einigermaßen zuführen.
Genau, also bei den Marathons ist ja das Ziel, das Pacing so zu legen. Es kommt immer ein bisschen aufs Rennen drauf an, weil wenn man in der Gruppe fährt, ist es wieder ein bisschen anders. Aber wenn man jetzt weiß, man hat zum Beispiel Rennen, wo man sehr viel alleine fährt, dann kann man sich ein gewisses Pacing zurechtlegen, zu sagen, dass man so und so viel leisten kann bei den Anstiegen, damit ich dann im Ziel mit am besten leere Speicher ankomme, weil dann habe ich wirklich alles ausgeschöpft, was ich habe und die Zufuhr halt auch noch gegenrechne. Bei den langen Distanzen macht es eigentlich, also meiner Meinung nach, nur Sinn, mit der externen Versorgung zu arbeiten. Also dass ich weiß, wenn ich jetzt 70 Gramm pro Stunde nehme, wie viel kann man da Watt leisten, weil am Anfang will ich natürlich nicht zu locker starten, aber ich will ja nicht zu schnell starten, sondern das, was ich mir erlauben kann. Also die Muskelspeicher werden automatisch immer leerer werden. Das weiß man auch, dass die jetzt nicht unangetastet bleiben, aber jetzt bildlich gesprochen so, wie wenn man sagt, man könnte die retten bis zum Ziel. Wenn man das gut versorgt und mit der Leistung wegfährt, die man von extern versorgt, dann wird es einem ganz sicher besser gehen, als wie wenn man die internen Speicher auch schon investiert am Anfang.
Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass, wie du gesagt hast, schnell starten, haben mich alle beide ganz groß angeschaut.
Du sitzt noch ungünstig.
Sieht keinen Fehler. Schnell starten, muss ich nur sagen.
Hashtag Hummelmodus. Aber das muss man sich, glaube ich, echt bewusst machen. Man redet zu viel, man denkt zu viel über Training. Wie kann ich besser werden? Wie kann ich schneller werden? Wie kann ich mehr Watt drucken? Das ist alles gut und schön, aber es hilft nur dann was, wenn ich auch genügend zuführen kann. Weil da ist es in Wirklichkeit das Limit. Wenn ich jetzt mörderisch hohe Wattzahlen drücken kann, aber ich schaffe es nicht, dass ich mich so ernähre, dass ich reichlich Kohlenhydrate und Kalorien zu mir nehme, dann habe ich den Vorteil, dass ich viel Watt treten kann, nur ein paar Stunden lang. Und dann geht es ziemlich schnell bergab.
Ja, und was vor allem vergessen wird, Essen muss auch trainiert werden.
Essen muss trainiert werden, man muss wissen, was man vertragt, man muss wissen, wo man was kriegt, wie viel man mitnehmen kann. Also das ist wirklich teilweise wichtiger als die gute Fitness, weil das ist das, was uns halt im Prinzip limitiert und einschränkt.
Genau so ist es, ja. Also das muss man unserem, wir hätten unseren Athleten einen Namen geben sollen am Anfang. Und unserem Athleten auch noch bewusst machen müssen, dass er auf jeden Fall 2 Monate vor dem Wettkampf auch anfängt, am Wochenende lange Ausfahrten zu machen, wo er das zu sich nimmt, was er im Wettkampf auch zu sich nehmen wird. Wenn es jetzt ein Supported-Rennen ist, dass er mit, keine Ahnung, jetzt in dem Getränk fährt, das er zu sich nimmt, und zwar in den Mengen und mit den Intensitäten, die er dann dort fährt, damit er weiß, ob er das über Stunden verträgt. Oder wenn er Flüssignahrung noch zuführt, dann auch mit der Flüssignahrung, um das zu wissen. Oder wenn es unsupported ist, dass man sagt, man nimmt jetzt absichtlich einmal nur für 1-2 Stunden Verpflegung mit und danach kauft man die Sachen ein, die man wahrscheinlich dann auch dort kriegt, die man, wenn man unterwegs ist.
Das kann dann schon einmal ein Räucherlachs oder ein Backel Gummibären oder auch ein Cola oder ein Snickers sein. Man muss halt ungefähr abschätzen können, was es dann vor Ort gibt.
Also ist natürlich nicht so leicht, aber wenn man sich mit den Gegebenheiten ein bisschen vertraut gemacht hat oder man vielleicht die Länder schon kennt, wo man durchkommt und weiß, was in verschiedenen Supermärkten oder Tanken gibt, dann kann man sich schon eine gewisse Strategie zurechtlegen und das würde ich jetzt schon auch machen beim Unsupported Fahren. Wir haben ja vom ersten Transcontinental zum zweiten versucht, ernährungstechnisch uns weiterzuentwickeln und haben versucht, das ganze Proteinthema ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und die Art der Zufuhr ein bisschen zu verändern, also weg von den hochindustriellen Produkten hin zu auf jeden Fall ballaststoffarmen Sachen, weil Ballaststoffe immer die Tendenz haben, dass sie sehr lange im Magen liegen und eventuell auch Unwohlsein hervorrufen können. Also da isst man am besten halt keine Vollkornsachen oder Gemüse oder Salate, sondern eher die Weißbrotsachen, die halt viel Glucose haben, aber ansonsten keine großen beigefügten Substanzen nicht mit sich bringen, so wie eben da wollen wir natürlich kein Snicker-Bashing machen, aber da ist auch viel Fett drinnen, der ist halt jetzt nicht gerade das Optimalste ist für sowas, aber das kann auch irgendwann einmal der Lifesaver sein. Aber auf jeden Fall der Zugriff auf Glucose in Form von Kohlenhydraten oder Zucker, also tatsächlichen Zucker, mit wenigen Begleitstoffen macht schon Sinn, ja. Da kann der Straps vielleicht eher noch ein bisschen was.
Da sind wir jetzt nämlich bei meinem Kristallzucker, den man reinlöffelt, wofür ich vorher noch belächelt worden bin.
Ja, ob es den so oft gibt bei der Tankstelle, ist halt fraglich.
Ich hätte gerne eine Ensure-Pipeline oder europaweit an jeder Tankstelle, so eine Zapfsäule mit Ensure. Dann wäre ich, glaube ich, absolut glücklich.
Ja, du musst nur noch einen geeigneten Verbrennungsmotor erfinden.
Wir wollten es vermeiden, dass es eine überlange Episode wird. Wir haben befürchtet, dass das ein Thema ist, über das man stundenlang reden kann. Das hat sich bewahrheitet.
Aber alle, die jetzt noch dran sind, haben sich gefreut über eine Gratis-Vorlesung von Magister Kinzelbauer. Und ja, auch wir zwar hören immer wieder Neues oder es kommt wieder ein neuer Puzzlestein dazu, dass man das Ganze ein bisschen besser versteht, aber man hört es auch an dir, man hat nie ausgelernt. Auch du hast das gesagt, du bist seit 2018 noch einen weiten Weg gekommen. Also es ist
ja, auch. Es ist jedes Jahr. Also es verändert sich einfach und man muss auch, egal ob man jetzt Sportler oder Trainer ist, man muss auch immer offen bleiben, weil die eigene Art und Weise wird nie die Art und Weise sein, wie man es am optimalsten macht, sondern man versucht das mit bestem Wissen und Gewissen zu machen und das wird sich halt verändern von Jahr zu Jahr.
Das macht mir einmal sehr viel Spaß, wenn wir uns über ein Thema unterhalten oder die Strategie für die nächste Saison besprechen, dass du immer wieder neue Sachen denkst oder einbaust, dass du akzeptierst, dass es neue Erkenntnisse gibt und dass du vielleicht auch wieder von gewohnten Dingen dich weiter bewegen sollst. Und nicht irgendwie dein Konzept mit der Brechstange durchboxen musst. Und ja, es ist immer wieder erstaunlich mitzusehen, dass du dich ja immer wieder weiterbildest. Das taugt mir sehr gut.
Ja, stehen bleiben ist immer der Garantiefaktor für schlecht werden. Ne?
Das Einzige, was gleich blieb ist in der Trainingslehre, ist viel hilft viel. Und ich glaube, damit könnte man dann auch.
Und das kommt drauf an.
Ja, das heißt, alle, die jetzt...
Wenn wir es zusammenfassen.
Alle, die jetzt 1:50 dranbleiben sind, um die ultimative, für immer gültige Trainingsweisheit hören zu wollen, haben sie jetzt gehört. Viel hilft viel. Aber es kommt drauf an.
Und man muss viel essen. Nicht nur viel trainieren.
Man muss viel essen trainieren, ja. Aber am besten am Bike und nicht off-Bike.
Ja, lieber Max, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Wir werden deine Webseite in den Shownotes verlinken. Es gibt von dir vorgeschriebene Programme auf Training Peaks, wo man sich Trainingspläne runterladen kann. Man kann sich mit dir in Kontakt setzen oder dir schreiben. Und welche Möglichkeiten hat man noch mit dir, sich zu beschäftigen,
den Podcast anzuhören. Also man muss jetzt nicht vorbeikommen und anleiten, aber ja, wie du gesagt hast, also die E-Mail-Adresse ist eh online oder über Training Peaks kriege ich ja immer wieder Fragen gestellt und die versuche ich ja immer sehr zeitnah zu beantworten und ich glaube, die Responsiveness ist recht gut bei mir. Ja.
Oder man kann auch nur sich mit dir gemeinsam für Leistungsdiagnostik zum Beispiel verabreden.
Wir können das auch so schnell.
Und man kann Max auch trinken. Das ist ganz niederschwellig. Wir haben jetzt so viel geredet über, über Ernährung während des Trainings und während der Rennen. Und man merkt, dass der Max da Expertise hat und diese Expertise gibt's zu kaufen und zu trinken.
Genau, ja. Also ich bin mit einem mittlerweile guten Freund von mir zusammengesetzt und ein Produkt, es entwickelt, hat sich ein bisschen hochgestochen an, aber so zusammengesetzt, dass ich sage, das ist für Langdistanz echt gut geeignet und die Rückmeldungen bis jetzt sind sehr, sehr positiv. Und ich glaube, dass das ein Produkt ist, das man gerade bei der Langdistanz sehr gut trinken kann, aber es ist jetzt eins von vielen natürlich. Es ist jetzt nicht das Produkt, aber es ist ein gut zusammengestelltes Produkt.
Und es gibt's wo? Auch dort, wo man sich mit dir treffen kann auf deiner Homepage?
Genau, das gibt's auch auf meiner Homepage oder einfach mir eine Mail schreiben. Es ist noch ein sehr, sehr junges Produkt und deswegen ja, am besten einfach schreiben.
Sehr gut. Also alles abgedeckt. Und ja, wir danken fürs Dranbleiben, wir danken fürs Kommen, deine Expertise mit uns teilen. Und ja, also wir wünschen allen, die jetzt rausgehen und zum Trainieren anfangen, viel Erfolg, alles Gute und
wir gehen auch trainieren, oder?
Podcast-Werkstatt.